Was hast du denn so, Johannes?
Was ich so hab? An Themen? Hm? Ich habe hier meine tolle Themenliste. Ich bin ganz transparent und öffne die euch allen.
Krass.
Aber, können wir uns überraschen lassen? Ich will eigentlich nicht vorher darüber reden.
Okay, dann machen wir es grob.
Also sag kurz Stichpunkte, aber nicht...
Ja.
Manchmal ist es so ein Problem, dass wir manche Themen vorher schon so auswalzen und dann sagen, lass uns im Podcast darüber reden, dann machen wir es aber nicht mehr. Oder zumindest nicht mehr auf dem gleichen Niveau wie vorher.
Das stimmt wohl.
Deswegen reiß es kurz an und dann...
Ich mag aber das Vorgeplänkel auch gern.
Ich mag das Vorgeplänkel auch.
Magst du das Vorgeplänkel auch, Dale?
Mhm.
Was ist mit dir los eigentlich?
Aber
was soll sein?
Ich finde es großartig, einfach Leute random zu sagen, so, was ist mit dir eigentlich los?
Und nee, weißt du, was noch besser ist? Johannes, bist du eigentlich glücklich?
tiefer Schnitt. Tiefer
gemein,
Schnitt.
Das ist gemein.
Funktioniert auch bei jedem. Hallo, herzlich willkommen zurück bei 1024, euer zunehmend zynischen Zeitvertreib. Heute mit dem einzigen Proleten mit Pulitzerpreis, Paul.
Hallo.
Dem jung gebliebenen Jute-Jünger Johannes.
Hallo.
Und mit mir, dem duften dynamischen Draufgänger Dave.
Du hast jetzt das, wie heißt es, wenn der Anfangsbuchstabe gleich
Alliteration.
Ist? Alliterations. Overkill gemacht quasi. Ja.
Dave, hätte ich einen Hut, ich würde ihn vor dir ziehen.
Vielen Dank.
Ganz geil. Was war Jute-Träger?
Jute-Jünger.
Jute-Jünger.
Was ist ein Jute-Jünger?
Na, nein, jemand, Jünger? Der Jute-Beutel mag? Jute-Material an sich?
Der Jute-Material jüngert.
Jute-Material an sich?
Das ist ein Jute-Material.
Fein. Sehr fein, Dave. Das hast du gut gemacht.
Trag dir Jute-Beutel? Trägst du Jute-Beutel? Du trägst Jute-Beutel, Paul, ne? Ich auch.
Du nicht, ne? Schon. Ich nicht, ne? Ich hab Rucksack.
Du hast Rucksack.
Ich hab Rucksack.
Rucksack ist auch praktischer, so insgesamt. Also wenn ich in die Uni gehe und so, dann gar nicht.
Also am liebsten habe ich gar nichts dabei, so. So was an meinem Körper ist, nur so halt in den Taschen.
Ich nehme halt einen Beutel nur, wenn ich weiß, dass der Beutel auch ausreicht für sämtliche Situationen, die auf mich zukommen.
In der Tat.
Okay. Ja.
Sobald ich merke, dass meine Hosentaschen und Jackentaschen nicht mehr ausreichen, nehme ich halt einen Rucksack oder so.
Ne, ich habe ja ganz gern mittlerweile einen Beutel dabei, weil ich ja, das ist ein gutes Thema. Ich weiß nicht, ob ihr richtigen Diskussionsteilnehmer dafür seid, aber das Geldbeutelproblem würde ich gerne mal kurz
das Geldbeutelproblem
andiskutieren, ja?
Also geht's jetzt um Armut oder um
Nee, wir verlassen mal den politischen Teil, sonst springen wir ja sofort irgendwie komplett unvorbereitet in die krassen Weltprobleme, ja? Und heute kümmern wir uns mal um die einfachen Probleme des Lebens. Nee, es geht tatsächlich der Geldbeutel ist ja so ein Fashion Accessoire des Mannes, woran man so ein bisschen die grundsätzliche, wie sagt man so schön, das grundsätzliche Problem eines Mannes mit Mode hat. Männer sind nämlich tendenziell, ist jetzt so komplett vorurteilsmäßig, ja eher so pragmatisch.
Mhm.
Das muss halt was dauch. Es muss halt was bringen, es muss halt was, muss halt funktionieren, es muss halt praktisch sein. So.
Ja.
Und was sich ja so durchgesetzt hat bei den meisten Männern, ist ja einfach so, du hast ihn auch schon so, gern aus Kunst oder Echtleder oder halt aus irgendwie anderem Stoff so ein fettes Portemonnaie.
Ja.
Und in diesem fetten Portemonnaie ist ja dann so alles drin. Da ist ja Kleingeld drin, Karten drin, alle möglichen komischen Mini-Zettelchen, die man so mitnehmen muss, Bilder von der Freundin, von der Mutter und Scheine.
Ausweis, alles.
So. Und dann steckt man das wohin? Wo steckst du das so bei dir?
Größtenteils in die Arschtasche.
So. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich alle Männer deswegen Bandscheibenvorfälle bekommen, weil es unglaublich ungesund ist, glaube ich, ist es halt auch so fashionmäßig so unstylisch eigentlich. Also so die aufgequollene Arschtasche
wenn die sich schon so abzeichnet, ne?
Ja, ja, ist so ganz, ganz schrecklich. Mal abgesehen, dass diese Dinger, wenn du die rausholst und dann so ein bisschen, also die, ich finde die ganz schrecklich. Die
wenn du sagst, es ist ungesund, dann meinst du, dass es darauf sitzen, ne?
Das darauf sitzen,
ja. Ja, ja, das nervt mich nämlich auch total.
Ich nehme die dann sofort raus. So, ja. Okay, genau. So. Und ich habe es auch jahrelang gehabt, weil ich irgendwie keine ordentliche Alternative gefunden habe, weil ich auch immer dachte, es muss alles zusammen sein. Bis ich dann irgendwann die erleuchtende Botschaft bekommen habe, dass das ja nicht alles zusammen sein muss. Man kann das ja auch alles getrennt machen. Was im ersten Moment so ein bisschen nach, das ist ja jetzt Organisationsaufwand. Mhm. Also was ich habe, ist, ich habe einen Teil, wo quasi meine wichtigsten Karten, was tatsächlich nur EC-Karte, Ausweis und Bahnkarte, also BVG-Ausweis ist, Fahrschein und Scheine, Geldscheine.
Ja.
Dann habe ich mein Kleingeld lose, locker, flockig sitzend in der Hosentasche.
Die sind Amerikaner.
Die sind Amerikaner.
Das mag ich gar nicht.
Ja, ich auch nicht.
Und ich habe dann ein Portemonnaie, wo dann quasi die wichtigen Sachen drin sind, wie der Rest. Hm. Und dieses Portemonnaie ist grundsätzlich in der Tasche. Deswegen kommen wir jetzt von der Tasche zum Portemonnaie
quasi. Ja, okay.
Deswegen habe ich meistens, wenn ich auf Arbeit gehe, wenn ich irgendwo hinfahre, habe ich ja meistens eine Tasche dabei. Und da ist es halt drin. Ja. Weil meine Bahncard brauche ich halt nur einmal im Monat. So.
Ja.
Und das ist total großartig. Das ist ein total großartiges Konzept. Weil das Kleingeldproblem löst sich dadurch, dass es nervt, bist du viel härter gezwungen, es einfach auszugeben. Also ich gebe einmal mein Kleingeld, ich habe eigentlich fast nie Kleingeld in der Hosentasche, weil ich sofort ausgebe oder halt einem Bedürftigen entgegenwerf. Nimm
den Dreck. So bin ich.
und dieses Kästchen, wo man Bargeld, das ist auch ein bisschen cool, weißt du? Da kann man auch so ein bisschen irgendwie, dann kann man kurz mal zeigen, wie viel Geld man hat und so.
Hm, ja, das ist ganz hat heiß. Bei mir keinen Sinn.
Ja, einen 5-Euro-Schein kann man auch
reinstecken. Weil dann kommt plus Pocket Sand entgegen.
Ja, das ist tatsächlich so problematisch, glaube ich. Als Student beschäftigt man sich damit nicht.
Und als Schüler schon gar nicht.
Also ernsthaft, Johannes, wir haben echt andere Probleme im Leben. Und ich muss vielleicht nächste Woche Hausarbeit abgeben in einem Fach, wofür ich mich nie wieder am Leben interessieren werde.
So Probleme, dass ich mein Kleingeld loswerden muss, weil es mich stört. Das kenne ich einfach nicht.
Ich wünsche dir, Paul, dass du tendenziell auch mal dahin kommst.
Gut.
Du nicht?
Sehr nett.
Gut, du hast
fuck you.
Das Problem ist nicht so explizit geäußert, deswegen dachte ich, ist das kein Problem für dich.
Bei mir ist auf jeden Fall so, also ich bin halt jemand, der so gern ein Portemonnaie hat, ein großes, wo alles drin ist, weil ich das Gefühl habe, ich brauche alles.
Ja.
Bin aber inzwischen schon so, früher habe ich wirklich jeden Scheiß mitgeschleppt, jetzt ist bloß noch das Nötigste drin. Mhm. Wie du schon sagst, so halt der Fahrschein, die EC-Karte, der Personalausweis und Geld. Und den Rest habe ich einfach rausgepackt und schleppe jetzt so das Portemonnaie rum. Und ich bräuchte auch echt ein neues, weil es wird halt größtenteils von Aufklebern zusammengehalten.
Und ist aber vor allem ganz schön riesig dafür, dass es eigentlich nur das Nötigste
hat. Ja. Ne? Und die Sache ist, ich tue mich aber unglaublich schwer damit, Neues zu finden. Weil ich dann wirklich dastehe und sage, okay, es sollte aber schon das und das haben und mindestens die Größe. Das größte Problem ist halt echt der Fahrschein. Dieser Uni-Fahrschein. Der ist halt nicht klein.
Ah, ja, okay, das ist
und
doof.
Und den sollte man aber schon dabei haben.
Das ist ein bisschen wie der alte Personalausweis, ne?
Ja, genau.
Den habe ich ja immer noch.
Der zerstört es ja noch. Du bist einer von denen, die es noch kurz vorher... Ja,
bis 2016, November oder so, habe ich den noch.
Glückspilz so.
Ja, und ich war halt auch irgendwie, ich habe vor, wann habe ich, letztes Jahr oder so habe ich das Portemonnaie gekauft, aber vor 2 Jahren, und da war halt so das Kriterium, der alte Perso muss einpassen, ja. Und muss ein Münzfach haben, und das war es eigentlich schon. Und ja, Hauptsache, da sind noch ein paar Kartenfächer.
Das ist aber auch schon das Nervigste halt, denn wenn irgendwas dabei ist, was eine Mindestgröße halt braucht, so wie eben der Perso oder eben der Fahrschein oder so. Also, und ich habe, wie gesagt, ungern so Kleingeld in der Tasche oder so, weil ich verliere so einen Scheiß halt. Und ich verliere ungern Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kotzt mich immer an und deswegen.
Ich habe Glück, dass ich an all meinen Jeanshosen, die ich trage, habe ich tatsächlich so ein Mini-Fächlein.
Ja, die sind großartig.
Ja,
ja da würde ich Kleingeld reinmachen.
Da packe ich immer meinen Möllemann rein, hier diese... den Chip für Einkaufswagen.
Ah, das ist der Müllemann.
Vater hat immer Müllemann gesagt.
Und Müllemann.
Dann habe ich mir das auch angewöhnt.
Hat das eine Begründung?
Weiß nicht. Gibt's das nicht der Typ, der aus dem Flugzeug gefallen ist?
Ja, aber warum? Ja, genau.
Ja, Paul.
Aber genau vielleicht hat der das in Kraft gesetzt, dass man nicht mehr die 50 Pfennig reinwerfen muss, sondern...
Nee, das war doch so ein FDP.
Keine Ahnung, ne? Ich weiß es nicht. Aber FDP-Nazi. Ich finde es prinzipiell ein schöner Begriff und dann heißt es für mich so.
Verstehe. Hast du Begriffe, wo du weißt, dass du die nur von deinen Eltern benutzt? die sonst kein Mensch auf der Welt benutzt?
Oh, ich hatte da letztens eine, mir fällt dir gerade nicht ein. Das ist eine gute Frage.
Ein Kumpel von mir, das ist der Klassiker, sagt zu, also ich mach mich jetzt lustig, er behauptet, hat sehr lange behauptet oder gedacht, dass ein Pfannenwender, ein Pfannenheber, ja, so ein Gedöns, mit dem man so auf eine Pfanne mal so Sachen umrührt, ja, dass das Nudelchip heißt. Weil seine Mutter und seine Oma das beide gesagt haben. Ja. Natürlich hat er noch nie von jemand anders, bis er irgendwie 21 war, gehört, dass das anders heißen könnte und ist deswegen fest davon ausgegangen, dass es Nudelchip heißt. Das ist ja auch, muss ich auch vorstellen, das ist ja heutzutage nicht mehr so relevant. Wobei mittlerweile durch Amazon schon, dass du so in den Laden gehst und sagst so, entschuldigen Sie, ich hätte gerne einen Nudelchip. Wobei mittlerweile ja schon wieder, weil da gibt es da bei Amazon einen.
Nudelchip.
Einen Nudelchip, bitte.
Find's nix.
Eine Nudelchip. So gibst du bei, so suchst du bei Amazon, ja?
Eine. Immer mit Anzahl.
Da gibt's ja bei Parks and Recreation den großartigen Gag, wie der Typ so, wie er zu Yahoo kommt. Und dann geht bei Google ein, bitte Google, schick mich zu Yahoo.
Schön.
Großartig. Aber, jetzt wo wir schon drin sind, Amazon hat was Abgefahrenes gemacht. Hat die Welt ins 21. Jahrhundert gehoben, zum wiederholten Male.
Heftig. Diesmal nicht mit Drohnen. Mm-mm.
Sie haben tatsächlich ein Telefon vorgestellt, das da heißt Amazon Fire. Ich glaube Amazon Fire, ja.
Ja, die Kindle Fire-Serie gibt es ja schon eine Weile.
Ja, genau. Amazon Fire. Ich schaue gerne nochmal nach. Und das ist erstmal das erste Mal, dass Amazon ein Telefon vorstellt. Ne? Vorher waren es ja immer nur so Tablets. Ja, Tablets
auf jeden Fall.
Und das Telefon ist halt so ein zusammengeschraubtes Ding, wahrscheinlich von, was weiß ich, Samsung oder so, hat so ein paar die nötigsten Specs, das ist auch gar nicht so extrem wichtig. Die haben auch ihr eigenes abgewandeltes Google Android als Betriebssystem. Und das Spannendste an diesem Amazon Fire ist wohl eine Technologie, die nennt sich Firefly.
Okay.
Und was das ist im Endeffekt eine, ich versuch's mal so ein bisschen Meta zu besprechen, das ist eine Artificial Reality Extension. Also es ist so ein bisschen, du guckst mit der Kamera Dinge an und das Telefon erkennt, was das ist.
Okay.
Das gab's ja auch schon mal. Google Glasses hat ja auch schon versucht, oder Goggles, oder wie
Goggles, die damals
hießen, hat ja auch schon versucht, in die Richtung zu gehen.
Ja.
Die claimen aber, dass sie nicht nur so Sachen, so einfache Sachen wie jetzt QR-Codes und wie heißen die anderen?
Barcodes,
Stichcodes ablesen können, sondern auch du machst ein Foto von Nutella-Glas.
Ja.
Und das Telefon erkennt, das ist ein Nutella-Glas.
Okay.
Und das ist Nutella und es hat so und so viel Kalorien und bla bla und das gibt's hier bei Amazon zu kaufen für 2,99. Ja. Das ist so ein bisschen der Marketing-Gag dahinter. Also du kannst quasi dieses Firefly ist direkt angeschlossen an den Amazon Store.
Wie quasi Shazam für Produkte, die du über Amazon
Nimmst. Das ist ein guter Vergleich, ja.
Und sie können auch, weil du sagst Shazam, sie können auch damit Musik erkennen. Also du kannst auch Musik aufnehmen und dann sagen die dir, das ist der Track. Und sie können sogar, wenn du mit der Kamera Serien oder Filme abfilmst, erkennen sie quasi, welcher Film das ist oder welche Serie das ist. Und bei Serien geht's wohl sogar so weit, dass sie nicht nur die Serie erkennen, nicht nur die Folge erkennen, sondern auch den Darsteller, der gerade spricht.
Okay, krass.
Also sie haben das irgendwie mit Game of Thrones gezeigt und dann hast du halt irgendwie den Darsteller von wie heißt der?
Jon Snow.
So ungefähr, ist ja egal. erkannt. Und und halt Nummern und Schrift können sie auch erkennen und so. Also sie können irgendwie so alles erkennen. Ja. Jetzt ist es auf der einen Seite zwar irgendwie so ein bisschen lame vermarktet worden, weil es halt im Endeffekt so vermarktet wurde, ist, du zeigst es und dann siehst du halt das, wie es bei Amazon zu kaufen ist und kannst es dann kaufen.
Ja.
Aber wenn man mal das irgendwie weiterspinnt, dann ist es ja im Endeffekt genau diese Digitalisierung von der analogen Welt.
Ja.
So ein bisschen, ne?
Also. Ich habe mal eine Frage dazu. Mhm. Hast du Informationen darüber, wie gut es funktioniert?
Natürlich nicht. Also das ist jetzt irgendwie vorgestellt worden. Ich glaube, das gibt's noch nicht mal im Handel.
Ach so, also es ist erst eine Idee quasi.
Nee, es ist, weiß ich gar nicht.
Also ich glaube, vor allem bei Filmen und Serien wird es halt ein bisschen schwer. Musik geht ja schon. Ja.
Ja, aber zum Beispiel auch Shazam funktioniert halt in 60% der Fällen oder so.
Ja.
Und der Rest ist entweder zu unbekannt oder die Aufnahme ist halt dann nicht gut genug, klar, oder was auch
richtig. Immer. Richtig. Ja, an den Grenzen müsst du immer stoßen.
Wenn du dann zum Beispiel jetzt das Beispiel mit dem Nutella-Glas bringst, so, das funktioniert dann halt auch nur, indem du quasi ein Muster hast, was erkannt wird, woran denn das Gerät oder die App oder was auch immer erkennt, okay, ist ein Nutella-Glas. Und dieses Muster ist ja auch nicht unbegrenzt. Das heißt, wenn du jetzt das Nutella-Glas von unten fotografierst, würde es halt wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil,
richtig, klar, es gibt Flaws. Und natürlich ist es auch so, dass es nur Sachen erkennt, die Amazon erkennt. Hm. Also sie können nicht einen Film oder eine Serie erkennen, die sie nicht in ihrem Store haben. Oder Musik erkennen, die nicht in ihrem Store ist.
Richtig.
Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, der erste und also der erste Versuch, wo das wirklich so krass durchgezogen wird mit dieser Erkennung. Amazon ist ein Unternehmen, das im Gegensatz zu, was weiß ich, Shazam oder so, auf einem technologischen Level agiert, wo man sagen könnte, okay, die können das auch vorantreiben.
Ja, ich denke auch,
auf jeden Fall. Und von wegen, die kennen nur Sachen, die sie kennen, ja gut, das ist richtig. Auf der einen Seite kennt halt Amazon auch fast alles.
Ja.
Also ja, es ist irgendwie natürlich wieder dieser Subkosmos und ja, Indie-Bands, die nicht bei Amazon sind, fallen dann automatisch raus irgendwie. Aber ich glaube, eine viel größere Datenbank gibt es nicht wirklich.
Ja. Ja gut, das ist schon gut möglich.
Ja. Das ist das Amazon Fire-Telefon.
Cool. Zukunft.
Voll Zukunft.
Bin ich Fan von.
Hast du was aus der Zukunft?
Ich habe, es ist halt ein schlechter Übergang, aber halt so entfernt hat das halt auch was mit Fire zu tun.
Woo!
Ich habe eine Feuerwehr-Story.
Apropos Fire, ich habe eine Feuerwehr-Story.
Vor ein paar Tagen haben wir den Müll vor die Tür gebracht.
Ja.
Allerdings blöderweise halt
nur. Und ihn angezündet.
Vor die Tür. Also halt vor die Wohnungstür in den Hausflur gestellt, um ihn dann halt wenig später, wenn einer wieder losgeht, halt runterzubringen.
Yes.
Das ist auch passiert. Aber aus der Mülltüte ist halt so ein bisschen Müllflüssigkeit ausgetreten. Und dann war halt so eine kleine Pfütze im Flur.
Müllflüssigkeit finde ich schön.
Ja, whatever, halt so Kondensat oder was auch immer. Jedenfalls halt
was auch immer sich da bildet.
Ja, aber jeder weiß, was Müllflüssigkeit ist. Das eklige Zeug, was unten rausläuft, was du halt nur nicht weggeschüttet hast, als du reingeschmissen hast.
Eben. Und jedenfalls war halt dann eine kleine Pfütze und wir haben die halt aufgewischt, weil das ist ja eklig und so, ne? Und dann hat sich aber auch ein bisschen was in unseren Fußabtreter halt eingesogen.
Okay.
Und dann meinte meine eine Mitbewohnerin gleich so, lass es mal wegschmeißen, weil es ja eklig und stinkt.
Ja.
Und wir anderen beiden waren aber der Meinung, ach, das verzieht sich schon und lass es halt liegen. Im Flur das Fenster aufgemacht, also im Hausflur. Und halt gedacht, so ein, zwei Tage und dann ist es weg. Mhm. Und es war an einem Donnerstag oder Freitag.
Mhm.
Und am Sonntag bin ich meinem Wochenende nachgegangen und habe so in meinem Zimmer gegammelt und auf einmal hämmert es an der Tür. Und zwar richtig. Also so, als würde jemand versuchen, die Tür einzutreten. Und ich halt aufgestanden, zur Tür gegangen, Tür auf und dann stehen drei Feuerwehrleute. Und meint zu mir, hier hat jemand die Feuerwehr gerufen, weil es aus ihrer Wohnung nach Verwesung riecht.
Oh. Oh.
Und ganz ehrlich,
oh.
Er hätte mir auch mit einem Baseballschläger ins Gesicht hauen können. Das wäre ungefähr die gleiche Reaktion gewesen. Weil ich stand nur da und meinte so, was? Ich wusste gar nicht, was er von mir wollte so. Und dann ist er halt gleich in die Wohnung rein und hat so geschnüffelt und meinte dann so seinen Kollegen, nee, hier ist nichts. Und gleichzeitig hatten sie aber halt auch schon unsere Nachbarin rausgeklingelt.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass sie es war, die die Feuerwehr gerufen hat. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall hat sie dann die Sache aufgeklärt und meinte dann, ja, da stand Müll rum und da ist was ausgelaufen und ich habe das dann auch gleich noch weggemacht. Und dann stand ich vor drei fremden Feuerwehrleuten und meine Nachbarin erzählt quasi, was wir für eine Scheiß-WG führen, indem sie auch noch Putzmittel hinter der Tür hervorholt und womit sie das weggemacht hat.
Und es hat gelogen, weil du, ihr habt es ja weggemacht.
Ne, wir haben es halt aufgewischt und sie hat wahrscheinlich nochmal hinterher geputzt.
Auch also geil.
Ist ja im Prinzip
was
auch nett
ist denn von eine Müllflüssigkeit gewesen.
Ist ja im Prinzip bitte? Auch nett von ihr. Auf jeden Fall war es aber super peinlich für mich, weil da standen halt drei Feuerwehrleute, die mich gerade förmlich gefickt haben in meinem Tagesablauf. Ja. Und dann meint sie auch noch so, naja, die können halt, kommen halt nicht auf ihr Leben klar, so, weil die da halt Müll rumstehen haben, so, weißt du? Und dann war ich so, ja, tut mir leid. Und dann meinte man gleich so, ja, dann waren sie erstmal super enttäuscht, weil die Situation war offensichtlich nichts für ihre Aufgaben,
auf ihren Aufgaben. Ja, oder ja, so. Richtig.
Und dann meinte er so, ja, schmeiß halt den Fußabtreter weg und dann ist gut. Und ich so, ja, mach ich sofort und sorry für den Stress und so, ne? Und dann meint meine Nachbarin noch, die ich nicht mit Namen kenne und deswegen hier auch nicht mit Namen nennen kann, was vielleicht auch besser ist, weil dann hat sie einfach rausgehauen, ja, ich will hier keine Gerüchte verbreiten, aber hier unten im Haus ist gerade ein neues Lebensmittelgeschäft eingezogen. Das ist so ein Halloumi-Laden.
Ja.
Und kann es nicht sein, dass der schlechte Geruch von da kommt?
Oh, auch schön.
Und ich dachte, was,
was ist sie denn für eine Person?
Ja, ohne Witz.
Was ist das denn für eine Person?
Eigentlich ist die ist immer nett und wir kommen auch gut mit unseren Nachbarn klar, aber da war sie mir höchstgradig unsympathisch. Und dann, also dann hat sich die Situation halt aufgelöst, weil die Feuerwehrleute los sind und ich habe das Ding weggeschmissen und dann war ich erstmal, fertig.
Aber wer die Feuerwehr gerufen hat, weiß man nicht.
Weiß ich nicht. Ich habe dann erst überlegt, ob ich halt sie direkt noch frage, aber ich bin mir sicher, dass sie es nicht war, weil sie war halt genauso erschrocken, dass die da waren wie ich.
Ja.
Aber ich find's halt super dreist, weil ganz ehrlich, welcher normale Mensch klingelt denn nicht erstmal und erkundigt sich, ob alles in Ordnung ist,
ja,
bevor er die Feuerwehr ruft?
Ja, vor allem, wenn ich denke, also es gibt ja, also es stinkt, ist ja das eine, ja. Aber zu sagen, okay, es riecht nach Verwesung, ich glaube, da ist was passiert, was mache ich denn jetzt?
Ja. Zumal ich halt am Samstag, als ich nach Hause gekommen bin, der Geruch nicht mehr wirklich präsent war. So. Also vielleicht hatte ich auch eine volle Nase oder so, aber der kann halt nicht stark gewesen sein, weil ich habe es nicht mehr gerochen und dachte, okay.
Ja, wie krass hat es denn gerochen?
Mein Plan ist auf. Also für, ich habe es nicht mehr gemerkt, aber die irgendjemand hat da wohl eine feine Nase im Haus. Jedenfalls, die Sache war halt dann irgendwie 2 Tage später, Dienstag oder so, habe ich, bevor ich zur Uni bin, mich halt geduscht und saß halt im Bad auf Klo und das Fenster war halt offen und dann du hörst ziemlich gut, was im Innenhof so abgeht, wenn das Fenster offen ist. Und dann roch so ein bisschen verbrannt im Innenhof. Und dann höre ich so eine Frauenstimme von ein paar Stockwerken über mir. Hallo? Hallo? Soll ich die Feuerwehr rufen? Was ist denn das? Und dann meinte er halt, boah, weil er so von nebenan wird halt gemacht so, nee, nee, kein Stress, wir brennen hier den Schornstein aus und so und ist alles in Ordnung. Und dann, ach, dann ist gut, ich hätte sonst die Feuerwehr gerufen.
Aha.
Und ich kenne meine Nachbarn nicht gut genug, um sie halt anhand der Stimme zu erkennen, ja, aber auf jeden Fall scheint da schon mal jemand Potenzial dafür zu haben.
Gruselig.
Nicht cool auf jeden Fall.
Abgefahren.
Das macht mich wahnsinnig. Wer kommt auf so eine Idee?
Und es standen 2 riesige Feuerwehrautos vorm Haus. Und unsere Straße ist halt echt nicht breit.
Ja.
Und wenn da 2 Feuerwehrautos anrücken, so, dann weiß halt auch erstmal die 5 umliegenden Häuser Bescheid.
Ja, ja.
Und ich weiß auch nicht, ich war super perplex und einfach eine Ungenuss-Situation.
Das ist so eine meiner größten Phobien, ne? Dass ich irgendwie hier rumleg und ordentlich beballert bin und mir dann irgendwie dann die Tür klopft und dann der Feuerwehrmann da ist und dann mir irgendwie sagt, ich muss jetzt aufstehen und rausgehen, weil das Haus brennt, so, weißt du?
Och.
Oh Gott, bitte nicht.
Das hatten wir aber auch schon mal. Ist die Feuerwehr rumgegangen bei uns und zwar wurde am Ostkreuz, da wurde halt gebaut und da wurde eine Bombe gefunden.
Bombe gefunden, ja.
Und dann sind die halt, ist halt so ein Polizeiauto durch die Straße gefahren mit diesen Lautsprechern oben drauf und hatte die Leute aufgerufen, die Häuser zu verlassen, also wegen Evakuierung und so. Und dann ist die Feuerwehr nochmal rumgekommen und hat auch bei jedem geklopft.
Mhm.
Und ich war halt allein zu Hause und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Kommt man dem jetzt nach? Wo geht man denn hin?
Ja.
Und da war ich noch nicht lange in Berlin und ich kannte noch nicht so viele Leute und es war irgendwie 14 Uhr oder so. Das heißt, viele Leute waren noch unterwegs, Uni oder arbeiten oder was auch immer. Und das Erste, ich habe erstmal meinen Vater angerufen, meinte so, hier, folgende Situation, soll ich wirklich gehen? Und mein Vater meinte so, ja, mach wie du denkst. Und dann habe ich halt, was ist, erscheint dir in dem Moment als wichtig einzupacken, so, ne?
Ja, das habe ich auch gerade gefragt.
Ich habe halt mein Portemonnaie und meinen Schlüssel genommen und bin halt raus.
Ja.
Und dann eine halbe Stunde später war es auch wieder vorbei, so. Aber die Situation erstmal, so, ja, sie werden dazu gebeten, hier ihr Haus zu verlassen. Was machst du da, Alter?
Das ist krass. Nee, ich habe mich an diese Situation erinnern, weil ich, glaube ich, damals in der Nähe vom Ostkreuz gearbeitet habe.
Hm.
Und das sind 2-3 Mal passiert, dass sie eine Bombe gefunden haben. Und da war es auch so, dass sie damals irgendwie, also wir waren doch außerhalb von dem Bereich, aber irgendwie mehrere Leute haben dann irgendwie gesagt, die da um die Ecke gewohnt haben und so, dass sie nicht nach Hause dürfen und so und bla bla. Und
keine Ahnung. Das war ja auch noch das Ding, du kennst ja die Kreuzung bei mir vom Haus und da war halt dann die Grenze.
Mhm.
Das heißt, das Eckhaus, wo ich drin wohne, war halt
genau
an der Grenze. Und dann deswegen meinte mein Vater wahrscheinlich auch, mach, wie du denkst, weil es hätte wahrscheinlich auch keinen gejuckt, wenn ich da geblieben wäre.
Ja,
und vielleicht hätte ich einen Splitter ins Bein bekommen, wenn es halt wirklich explodiert wäre, aber mehr auch nicht.
Mir auch nicht. Das wäre es wert gewesen eigentlich.
Ja, die Story wäre es wert gewesen.
Was hättest du mitgenommen, Johannes?
Gute Frage. Ich glaube, ich hätte auch
Salz in die Wunde, den Mac nicht mehr.
Den Mac nicht mehr. Den Mac nicht. Autsch. Ja, tatsächlich. Also da hätte ich wahrscheinlich einfach nur mein Portemonnaie angepackt und wäre losgezogen.
Deine Portemonnaies.
Meine Portemonnaies, genau. Stimmt.
Und hättest du den Mac jetzt noch hier, hättest du den auch mitgenommen?
Ja, vielleicht. Es kommt ein bisschen auf die Situation an. Also du hast es ja gerade so beschrieben, dass es eher so wirkte wie Klopf, Klopf. Also wir haben ja Bombenwarnung. Wir müssen das Gebiet räumen, nehmen sie mit, was sie mitnehmen wollen und bla bla bla. Das ist ja noch ein Unterschied, wie jemand klopft, wir müssen sofort gehen. So, ja. Und du musst dann irgendwie in Unterhose und irgendwie T-Shirt auf die Straße oder so. Das ist ja schon mal was anderes. Wobei ich mir vorstellen hätte können, wenn du den Typen gefragt hättest, wo soll ich denn hingehen, hätte er gesagt, naja, es gibt ein Rettungscenter, es gibt ein Evakuierungscenter in irgendeiner Grundschule hier um die Ecke, da können sie hingehen, kriegst ein Wasser oder
so. Gab's auch, glaube ich, ja.
Ja, also es muss es ja geben.
Und dann, es war halt auch noch einmal, da war ich zum Glück nicht zu Hause, also hab das nicht direkt mitbekommen, aber halt meine beiden Mitwohnerinnen haben mir das dann erzählt, dass es im Nachbarhaus gebrannt hat und die dann halt wirklich auch bei uns halt durch sind und gesagt haben, so, sie müssen jetzt raus auf die Straße, bis die Sache hier geregelt ist. Und die standen dann halt da anderthalb Stunden draußen rum und haben geguckt. Und dann, ich bin aber halt erst danach wiedergekommen. Aber das wäre halt natürlich auch scheiße, wenn du so nach Hause kommst und dein Haus ist abgefackelt.
Ja, das ist doof.
Also, obwohl es nicht mal dein Haus war, was halt gebrannt hat, sondern du stehst halt da und so,
fuck. Das fand ich auch immer am lustigsten, wenn jetzt so Feueralarmübungen in der Schule oder auf der Arbeit oder wo auch immer, wo dann so vorher die Richtlinien halt bekannt gegeben werden und so, wie das alles so abläuft. Und dann in der Schule, wo ich mich erinnern kann, war immer so der quasi der Konsens, nehmt so mit, wenn er was mitnimmt, was so irgendwie sofort bei euch liegt, irgendwie so raus, muss schnell gehen und so. Und dann aber, als der Feueralarm kam, es war klar, es war eine Übung, hat erstmal jeder seinen Rucksack eingepackt
und mitgenommen, vor allen Dingen
genau.
Auch so. Bei uns war halt immer, lasst alles liegen, nimmt eine Jacke und dann raus.
Ja.
Und dann hattest du aber immer die Leute, die erstmal in Ruhe ihre Tasche gepackt haben und die Wasserflasche noch wieder an ihren Platz und tralala und so. Und dann sind die Lehrer mal total fruchtig geworden. So, sind die bescheuert mal?
Ich hatte es quasi in umgekehrter Richtung. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es.
Hast du ein Feuer gelegt?
Nein. Nee, von wegen.
Du bist losgeladen, als das Feueralarm losgegangen ist.
Von wegen nicht.
Lange. Oh Gott, das ist keine Übung.
Nein, ich meine von wegen draußen stehen, weil man raus muss. Nee, nicht draußen stehen, weil man raus muss, sondern draußen stehen, weil man nicht reinkommt. Da habe ich zu Hause auf dem Dorf vor drei Jahren Silvester, quasi 4 Uhr morgens, Neujahr und so, mich ein Kumpel nach Hause gefahren mit dem Auto und dann steige ich so aus und dann stand da halt so meine Mutter an der Straße um 4 Uhr morgens bei minus 15 Grad oder so und nicht sehr dick angezogen. Und ich dachte, ja scheiße, was denn jetzt passiert? Und dann hat sie sich ausgeschlossen. Und dann haben wir...
Hattest du einen Schlüssel dabei?
Was?
Hattest du einen Schlüssel dabei?
Er hat von innen gesteckt.
Chillig.
Ja. Das war so das Hauptproblem. Und da habe ich halt so ein paar Schlüsseldienste, zwei Schlüsseldienste angerufen. Bei dem einen hat sich erst keiner gemeldet. Als ich den nochmal probiert habe, ging dann jemand ran. Und die kamen halt erstmal so anderthalb bis zwei Stunden nicht. Und da habe ich halt meiner Mutter gesagt, so ja, also, wo war der eigentlich? Der war doch unterwegs. Feiern. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, sie soll sich doch bitte in die Werkstatt setzen, weil da wenigstens so ein Heizstrahler drin steht so. Und dann habe ich da halt zwei Stunden in der Kälte rausgestanden, gewartet, bis der Typ kommt. Und dann kam keiner. Und dann habe ich da angerufen ein paar Mal und dann ging wieder keiner ran und so. Und in der Zeit habe ich halt einen anderen Schlüsseldienst angerufen, der letztendlich nochmal anderthalb Stunden gebraucht hat. Mhm. Und als ich dann bei dem anderen Service einen erreicht hatte, um zu sagen, ist egal jetzt, könnt ihr zurückpfeifen, sagt die Frau da in der Zentrale erstmal, ja, der hatte auf dem Weg zu ihnen einen Unfall.
Alter.
Wahrscheinlich selber 2,8 im Kessel so. Das ist ja auch ein scheiß Job, weil so eine Sachen passieren ja, wenn dir sowas halt, also wenn du halt ein Schlüsseldienst bist und so eine Sachen passieren ja dann wahrscheinlich vorrangig, wenn Leute hochfrequentierter besoffen sind.
Ja.
Also Silvester oder Weihnachten oder was weiß ich. Und du musst dann halt, das ist dein Job halt, dann loszufahren und halt wirklich Türen aufzumachen. So. Für Leute, die dann besoffen dastehen und sich ausgesperrt haben. Also jetzt nicht, dass deine Mutter besoffen war, aber du halt vielleicht. Und
nee, ich auch nicht.
Okay.
Nein, aber nicht nur.
Aber er anscheinend sei also der Schlüsseldienst.
ja. Und dann halt eine exorbitante Rechnung natürlich.
Weil natürlich. Das ist immer so teuer, ne?
Und
Scheiß.
Ja. Ich habe vor allem mal... im Internet gibt es ja diese ganze Lockpicking-Community. Und im Internet gibt es so ein ganz einfaches Video, wie man so die Standardschlösser, wie man die pickt. Mhm. So, das Prinzip ist relativ einfach. Ich kann es jetzt nicht so wirklich erklären, weil dafür braucht man das Bild, aber im Endeffekt glaube ich, wenn man ein bisschen Übung hat, lässt sich das tatsächlich mit zwei Haarklammern irgendwie locker knacken. Und da habe ich schon ein paar Mal überlegt, ob ich mir mal an so einem langweiligen Sonntag so zwei Nadeln irgendwie besorg und mich mal so vor meine Haustür setz, also von innen, und versuche die zu knacken, so ein bisschen üben. Und dann, wenn ich es geschafft habe, quasi diese zwei Nadeln einfach so unter meine
Matte zu legen,
so falls es mir passiert, dass ich wenigstens mal eine Stunde lang irgendwie selbst versuche, bevor ich jetzt hier für 800 Euro so einen Typen mir holen muss.
Naja. Ja.
Wobei das Einfachste ist wahrscheinlich, gut, das hätte in deinem Fall auch nichts gebracht, wahrscheinlich, ist den Schlüssel ja irgendwo nochmal bei jemandem zu bunkern, bei dem man vertraut und der erreichbar ist irgendwie und der um die Ecke ist.
Ja, aber der Schlüssel steckt ja von innen. Dann nützt es ja nichts.
Dann ist auch alles durch, stimmt schon, ja.
Aber dass es nicht nochmal passiert, meinte meine Mutter direkt, dass die so ein Schloss einbauen, wo man von beiden Seiten quasi aufschließen kann. Und sie hat von wegen Worte, die vielleicht was anderes bedeuten oder nicht das bedeuten. Der Schlüsseldienstmann wusste damit nichts anzufangen. Meine Mutter hat das Schloss einen Ehebrecher genannt. Was ich da ganz witzig fand.
Ehebrecher?
Ja, ja. Macht ja auch Sinn, weil, ne, wenn du dann aufschließt und dann wird da gerade die Ehe gebrochen, kommst du aber trotzdem rein, auch wenn der Schlüssel vorhin steckt. Irgendwie so.
Ah, verstehe. Das heißt quasi, wenn der andere nicht will, dass man reinkommt, kommt man trotzdem rein.
Ja.
Ah, das Scheidungsschloss.
Ja, aber du kannst es jetzt nicht einfach neu benennen, weil es heißt ja schon Ehebrecher.
Ach so, sorry. Wow. was haben wir noch so am Start? Ich habe nur irgendwie, weil du sagst Feuerwehr, irgendwie gestern war ja Deutschlandspiel und so. Und irgendwann, so mitten im Spiel, zweiten Hälfte, glaube ich, sitze ich so, also ich habe es nur so halb verfolgt, irgendwie habe irgendwie am Rechner gesessen und dann auf einmal hat da draußen einen riesen Bass die Straße zum Beben gebracht. Und da dachte ich so, okay, krass. Und dann habe ich so ein Fenster rausgeschaut und dann war da eine Demo. Okay. Dann ist das hier so eine, diese kleine Popelstraße, ist so ein Demozug entlang gefahren. Keine Ahnung, drei kleine LKWs. Offensichtlich.
Sorry, wann war das?
Gestern Abend.
Okay, macht Sinn.
Ja, hast du wahrscheinlich auch gehört, weil es dürfte ziemlich laut gewesen sein bei euch. Und drei kleine Mini-LKWs, anscheinend alle desselben Ursprungs, also sie sahen alle gleich aus. Auf dem ersten stand Fuck GEMA Creative Commons Forever oder so.
Cool.
Bin ich schon mal dabei. Auf dem zweiten stand irgendwie mehr Freiraum für alle, Scheiß auf Gentrifizierung oder sowas. Und auf dem dritten stand gar nichts. Aus allen dreien lief so harter Techno-Schranz. Und hinter jedem Bus so vielleicht, ach keine Ahnung, 30 Leute oder so. Also am ersten vielleicht 50 und am anderen beiden nur noch 10 oder so. Und haben da so ein bisschen gedanced und es war ja auch irgendwie feucht und kalt draußen und die Polizei so lang gelangweilt nebenher gefahren. Und es war so ein bisschen witzig, weil die sind hier vorbeigefahren, ich habe mir so angeschaut und klar, es war mega laut und die Leute gegenüber von mir an der Ecke am Balkon, oh Gott, ich tue die jetzt gerade outen, aber ist ja egal, stand so der Typ draußen, hat sich das angeschaut und auf einmal kam so seine Frau, und hat einfach mal, ohne irgendwas zu sagen, ohne zu kommentieren, einen Eimer Wasser runtergeschüttet. Und ich habe mir gesagt, und hat unten so ein paar Demonstranten getroffen, die also, ey, fuck you, man. Und ich dachte mir so,
wer macht das?
Warum?
Also, wer macht sowas? Sinn?
Das ist doch, also, das Prinzip, irgendwie Leute mit Wasser zu begießen, weil sie einem zu laut sind, ist ja so eine Sache, was irgendwie Anwohner ganz gern machen, was ja auch relativ effizient ist, glaube ich. Und wahrscheinlich, wenn unten irgendwie so eine Kneipe ist und die Leute stehen draußen und rauchen, sind wieder ewig laut, es ist abends um 10 und man hat jetzt schon abends um 2 und hat jetzt schon stundenlang gewartet, dann das zu machen, ist ja irgendwie verständlich. Ja? Aber einfach so random, so Demozug, fuck you. Und das bringt halt nichts, weil die fahren eh vorbei. In 5 Minuten ist eh vorbei. Ja. Ist nicht so, dass sie da unten eine Kundgebung gemacht haben oder so. Das war total
oder random. Direkt die Demo abbrechen.
Ja, ja, so. Und wahrscheinlich machst du damit mehr Schaden als sonst was, wenn du so ein paar schwarze Blockjungs hast, die dann auch gelangweilt irgendwie das als jetzt Provokation ansehen, ja. Aber es war, die haben mir auch ein bisschen leid getan, weil damit hat halt wirklich keiner gerechnet. So, oh, fuck.
Vielleicht haben die auch die Erkältung ihres Lebens
und
demonstrieren nie wieder.
Wahrscheinlich jetzt, ey.
Ich habe da so Sachen, die man sieht in dieser schönen Stadt.
Ja.
Bin ich in die Tram eingestiegen da saß halt in einem von so einem Vierern direkt gegenüber von der Tür.
Ja.
Saß halt ein Typ, der hat gerade Fotos auf dem Handy durchgescrollt.
Ja.
Ich bin halt so eingestiegen und habe mal Augenwinkel gesehen, da bewegt sich was. Ja. Halt, hab ich gesehen, so ein Handy durch. In dem Moment, wo ich so kurz hingucke, um zu registrieren, was er da macht, erscheint da ein Foto wahrscheinlich von seiner Angetrauten.
Oh
nackend von hinten in Bondage auf dem Bett festgebunden.
Oh nein.
Arm und Beine abgespreizt.
Oh nein.
Ich dachte, ja, okay.
Free Porn. Klick, klack. Ja, du hast da drauf gewartet, Dave.
Wie, ich hab drauf gewartet.
Du guckst regelmäßig Leute in der Schule, schaust du die Handys.
Nein, in dem Moment, als ich gerade eingestiegen bin.
Oh Gott.
Hab ich im Augenwinkel
so einfach. Ja. Du stierst Leuten auf die
Bildschirme. Einfach super awkward, hat Leuten 2 Stunden über die Schulter jetzt
so hinterhergelaufen auch. So
ich habe zufällig dieses Bild gesehen.
Na, was mich daran am meisten gestört hat, war, dass der Typ an sich auch nicht so wirklich attraktiv war.
Ja, das ist egal. Auch unattraktive Leute können wilden Sex haben.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich haben sogar unattraktive Leute mehr wilden Sex.
Wahrscheinlich untereinander.
Weil die müssen sie ja wieder gut machen.
Jetzt wird's ein bisschen grenzwertig.
Ja, so ein bisschen.
Schön.
Cool.
Das ist schon eine These, finde ich eigentlich.
Ja, dann grab dich da mal wieder raus, Johannes.
Ganz kurze Sache noch.
Ja, bitte.
Ich bring das jetzt mal ein, ich muss das loswerden. Ich fand das ganz schön cool. Also nicht cool, sondern heftig. Fußball-WM so, ne? Ich habe ja so ein bisschen geguckt halt. Und da war eine Story. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Chile ist ja mal wieder dabei und ja, Chile ist auch gerade ziemlich gut irgendwie.
Mhm.
Und dann haben die aber zwischendurch halt auf einem der Sender dieses Übertragen so einen Bericht gebracht über Chile, die sich 1989 auch in der WM-Qualifikation befunden haben. Und die hätten das Spiel, was sie gegen Brasilien geführt haben, halt gewinnen müssen, um halt dabei zu sein. Und haben 1-0 geführt. Und dann wurde aus dem Publikum ein bengalisches Feuer aufs Spielfeld geworfen.
Ja.
In der Nähe des Torwarts von Chile. Und er ist auch zu Boden gegangen und wenig später hat man auch gesehen, dass er halt im Gesicht geblutet hat und dann wurde das Spiel abgebrochen.
Ja.
Und hat sich halt herausgestellt, wenn jetzt das Spiel abgebrochen, also es wurde abgebrochen und wenn es aber trotzdem anerkannt gewesen wäre, hätte halt Chile mit 1-0 gewonnen, was sie wahrscheinlich gegen Brasilien nicht hätten halten können.
Ja.
Und hat man tatsächlich auch anhand von Bildern und so rausbekommen, wer das bengalische Feuer geworfen hat und hat halt diejenige Person auch ziemlich fertig gemacht in der Öffentlichkeit. Aber ein paar Wochen später hat halt der Torwart der chilenischen Mannschaft zugegeben, dass er in seinem Handschuh, in diesem Riemen am Handschuh,
ja,
eine kleine Binde drunter hatte mit einem Stück einer Rasierklinge und sie gezielt in diesem Moment hingeschmissen hat und die Schläfe aufgeschnitten, damit es halt so aussieht, als wäre er durch das bengalische Feuer verletzt worden, damit das Spiel abgebrochen wird.
Nein!
Was ist das denn für ein Move?
Also, Alter!
Oh.
Wer plant denn sowas?
Ja, sowas ist, also er hat halt gesagt, er hat, wenn sich die Situation ergeben hätte, und das hat sie, hätte er das halt genutzt, und das hat er gemacht.
Krass.
Abgefahren.
Abgefahren, ohne Schande. Aber Chile kam trotzdem nicht zur WM.
Schade.
Also, weil die haben es ja halt zugegeben, und WM war ja dann erst 90, und dann war es wahrscheinlich schon zu spät, und alle haben
schon ein bisschen geil gefunden.
Bescheuert, ey, und
dann. Schon ein bisschen geil gefunden, ne? Wenn es vor allem die Taktik bei jedem Spiel gewesen wäre. Also bei jedem Spiel einfach so ein Spieler muss einfach so draufgehen, damit sie immer weiterkommen.
Draufgehen gleich.
Oh. Ja, ich finde ja eh Fußball, aber das ist jetzt so eine These, die ich immer habe. Ich finde ja eh Fußball 100-mal spannender, wenn einfach dieses wir sind ein seriöser Sport-Ding abgestellt werden würde. Also wenn sie einfach sagen würden, okay, alles klar, wir sind halt nicht American Wrestling, sondern wir sind quasi Worldwide Football. So wir so richtig irgendwie mit krasser Musik, Bengalos hier hochgehen, irgendwie so Drama auf dem Spielfeld, ja, wie sie irgendwie sich gegenseitig so, nein, du hast meine Frau, nein, du hast meine Frau. Und dann kommt so die Frau rein, nein, ich will eigentlich stehen. Und so richtig so Drama und dann Schlägereien und Oh. Ja, aber dann musst du,
so Spezialmoves wie bei den Kickers, weißt du, dass ihr so, boah, er setzt an zusammen,
und dann kommen so CGI-Effekte und so, weißt du, so komplett einfach Hollywood inszeniert Fußballspiele.
Aber es gibt auch schon, also dann musst du dir halt mal so ein paar vergangene, also WMs aus vergangenen Zeiten oder so angucken, weil es gab schon ein paar Spiele, die für Skandale gesorgt haben, wo es halt zu Schlägereien kam auf dem Spielfeld oder was weiß ich.
Na, hier, wo war das?
Und ich meine jetzt, ganz kurz noch, jetzt ist halt der, eben halt auch durch die FIFA und was weiß ich alles, sind da so viele Auflagen und so viel Sicherheit in den Stadien, dass halt alles sowas nicht mehr passieren kann. Aber ich meine, es gab definitiv Zeiten, da ist mitten im Spiel von mir aus das Spielfeld gestürmt worden von irgendeiner Tribüne und dann standen halt schnell mal Tausende von Leuten mit auf dem Spielfeld und Spiele wurden abgebrochen, Spieler wurden verletzt von gegnerischen Fans und was weiß ich und so eine Sachen gab es einfach. Also.
Ja, ja, klar.
Ja, und der Gipfel war ja dann dieser enthauptete Schiedsrichter und so, ne?
What? Okay, das habe ich noch nicht gehört.
Was? Das ist, war sogar letztes Jahr schon, glaube ich. Okay, ich glaube, es war in Brasilien.
Enthaupteter Schiedsrichter?
Ja, die haben den Schiedsrichter enthauptet. Weil die haben jemanden enthauptet und der Schiedsrichter ist auch tot.
Während des Spiels?
Ja.
Schiedsrichter Brasilien tatsächlich. Du lügst so schon wieder. Mord in Brasilien 2010.
Schiedsrichter ersticht Spieler auf dem Platz und dann haben sie ihn enthauptet. Genau so war das.
Wer hast du denn Hollywood, ey?
Boah, das ist ja heftig, Alter. Boah, das ist ja krass. Ja, aber das ist der Shit. Also das soll natürlich nicht echt
2010
sein.
2010 war das sogar schon.
Heftiger Shit. Ja, ich wollte gerade in meiner, ich habe neulich von einem Spieler gehört, der heißt Walter Frosch. Walter Frosch? Ich glaube schon. Ja, Walter Frosch. Und ich kenne ihn nicht genauer, aber das ist halt so ein, keine Ahnung, so ein einer von den Alten. Okay. Von der alten Garde quasi, so, weißt du, so Schnauzbart, lange Haare und der hat immer in seinem von wegen Sport und so, in seinem Socken, ja, hat er immer eine Packung Zigaretten drin gehabt. Und dann hat er immer, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er während des Spiels auch geraucht hat, aber das ist einfach so diese Vorstellung von diesen hyperagilen, super trainierten jungschen Buben, ja, die da so kilometerweit rennen können, ohne nur einen Tropfen Schweiß zu verlieren, so, und so der Anti-Spieler, der so ein bisschen irgendwie Leute umschluckt und sich erstmal eine Kippe anzündet, so, das ist schon ein bisschen cool
eigentlich. Feuer in der Kabine, einen halben Kasten Bier.
Ja, genau. Das sind die schönen Sachen.
Ja, St. Pauli-Spieler, ne?
Nee, yeah, das ist genau, das war noch so ein bisschen natürlich auch so ein Kultfaktor und so natürlich.
Classic. Ne?
Ah, Fußball-WM haben wir jetzt auch wieder die krassen Sachen abgefackelt.
Ne? Mich interessiert das mit den Bands auf jeden Fall.
Mit den Bands?
Mit diesen.
Achso, ja, das ist, finde ich, auch spannend eigentlich. Es gab eine Liste, die ist veröffentlicht worden. Es gab jetzt mittlerweile mehrere schon, wo die Gagen von Top-Rock-Bands und mittlerweile auch Top-DJs und so.
Du hattest doch neulich auch schon mal mit diesen, wie viel die jeweils so an Reichtum haben.
Ja, quasi, genau, ne? Es gibt so Listen, welche die reichsten Sänger, die reichsten Hip-Hop-Stars und bla bla, und da ist halt jetzt irgendwie sowas, die Bands verdienen. Wobei natürlich, Disclaimer, ja, das ist natürlich nicht offiziell,
ja,
und ist natürlich auch, das ist das, was der Veranstalter an die Band gezahlt hat. Ja. Das kann natürlich sein, dass dann noch irgendwie einen ganzen Batzen ans Team geht, an irgendwas. Das sind so Einzelauftritte, das ist natürlich eine ganz andere Gagenvorstellung, wie du zum Beispiel bei einem Konzert hast.
Ja.
Das ist so ein bisschen so ungefähr das Ding, ich mache heute ein Konzert in der Columbia-Halle und dafür will ich jetzt irgendwie außerhalb von der Tour diese Band haben. Ja. Queens of the Stone Age zum Beispiel, und dann würden die mir ungefähr den Preis sagen. Queens of the Stone Age ist irgendwie $65,000 bis $125,000.
Das ist schon ordentlich.
Das ist schon ordentlich, aber eigentlich irgendwie nicht so mega viel.
Ja.
Queens of the Stone Age ist ja schon eine riesen Band, ne?
Ja, ja.
Für die hätte ich auch auf jeden Fall mehr erwartet, ja.
Ja gut, 65.000 bei einer vernünftigen Location geht
aber schon. Aber eine halbe Million für Foo Fighters.
Das eine ist, halbe Million für Foo Fighters.
Ja gut, aber Foo Fighters, Mann, was die inzwischen für einen Status haben einfach.
Schon auch die haben Wimbledon gespielt. Habt ihr mal auch schon von diesem Wimbledon-Konzert von Foo Fighters gesehen?
Das ist abgefahren. Super krass einfach. Und so, die werden ja auch in den USA, werden die ja noch viel mehr gehypt als bei uns. Und bei uns hast du ja schon eine ziemlich ausgeprägte Fanbase, habe ich das Gefühl.
Auf jeden Fall. Das ist dann auch so eine Band, die so auch so den richtigen Spagat zwischen irgendwie Realness und Mainstream-Kompatibilität hat. Ne? Mhm. Viele Bands davon kenne ich gar nicht. Korn. um mal in die alten
kennst
die
du nicht?
Sachen. Korn kenne ich. 85.000 bis 125.000 Dollar. Also weniger, teilweise, nee, ungefähr so viel wie Queens of the Stone Age. Ja. Ist das, macht das Sinn? Ist Korn nicht ein bisschen größer als die?
Nee, ja, aber Korn also ist halt auch schon...
Mittlerweile halt irgendwie nicht mehr so.
Ist halt, ich wollte gerade sagen, ist halt auch schon länger her jetzt inzwischen als Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age ist wahrscheinlich relativ aktuell dann.
Ja, leider ist Limp Bizkit nicht dabei. Weil Limp Bizkit hat ja für Ding gespielt, für Böse Onkels. Aber nur Jonathan Davis kostet 10.000 bis 20.000 Dollar.
Was ist denn das da über Foo Fighters? Breaking Benjamin?
Breaking Benjamin habe ich noch nie in meinem Leben gehört. 100 ist bis so 200.000 Dollar.
So New Metal.
Oh. New Metal?
New Metal Crossover-Kram.
Crossover-Kram? Hm? Alter Schwede.
Hier, und, ja? Ja. Ich wollte bloß kurz Musik-Trivia dazwischen schmeißen. Mhm. Der Bassist von Foo Fighters und der eine Gitarrist von Sun-O,
ja,
haben Ende der 80er zusammen in einer Straight Edge Hardcore Band gespielt.
Ach, witzig, heftig.
Namens Brotherhood.
Okay. Brotherhood.
Mhm. Wo kommen die, was hast du gesagt, Foo Fighters?
Ja, der Bassist von Foo Fighters.
Wo kommen die so her? Alle aus, das ist doch. Wo kommen die so her, Foo Fighters?
Na, das ist doch nur zusammen, ist doch zusammengeschmissen, Ben.
Ja, so
du hast doch Dings, ne, gesehen. Warte. Ist egal.
Ich habe
nicht meine andere. Gesehen, ja. Ja, nee, es gibt noch eine andere Doku. Ich habe noch eine Foo Fighters Dokumentation gesehen. Mhm. Ja. Nee, die Band ist auch irgendwie zusammengeschmissen. Die kommen alle aus verschiedenen.
So. Ja, da gab es ja die Anekdote, dass der Schlagzeuger irgendwie so oft ausgetauscht wurde, weil der erste ursprüngliche Schlagzeuger irgendwie, ich glaube, bei den ersten beiden Platten nicht aufnehmen durfte. Hat Dave Grohl selbst eingehämmert. Was der Schlagzeuger aber wohl so nach den Aufnahmen erfahren hat.
Stimmt, das habe ich schon mal irgendwo gehört.
Ja, ja. Also er hat so sein Zeug eingespielt und dann hat er später erfahren, so, ach übrigens, die Platte ist fertig und das, was du dann Drums hörst, warst nicht du.
Ja, aber es ist auch Dave Grohl und wenn ich Dave Grohl wäre, würde ich das auch machen.
Ja, 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 stimmt schon.
Ja. Also ich glaube auch, was er sagte, dass das halt im Nachhinein irgendwie eingesehen ist, hat, dass es ja ein dick Move war und so.
Ja, 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 klar. Stained, immer noch 80.000, das ist schon echt, das
sind so Bands. Die leben noch?
Ja, krass, ne?
Spielen die immer noch die gleichen zwei Alben?
Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist auch so eine Band, die bei so Bros in Amerika gut ankommt.
Alien Ant Farm 20.000.
Das habe ich mir auch gedacht. Das könnte man sich quasi fast leisten.
Filter auch 20.000.
Ja, man könnte quasi mit 30.000 Dollar könnte man so eine Filter Alien Ant Farm Konzert spielen. Kommt halt keiner.
Also ich wäre da.
Ja, es ist irgendwie die DJs waren natürlich noch ein bisschen krasser, da waren gleich mal irgendwie so ein paar DJs, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe, die Millionen von Dollar für eine Gage bekommen. Und bei so einer Band ist ja gefühlt so der also das ist jetzt natürlich auch ein Vorurteil gegenüber dem elektronischen Musikgenre, aber bei so einer Band ist halt so, das hat richtig viel zu tun. Mhm. Ja, du hast irgendwie die Bandmitglieder einzeln, du hast irgendwie, alle haben ihre Techniker, alle haben ihre irgendwas. So ein DJ hat sein Equipment, vielleicht ein, zwei Leute, die sein Equipment aufbauen und that's it, so ein bisschen. Ne?
Ja, aber die haben dann vielleicht auch noch eine Posse dabei oder so. Die halt
so ein bisschen mitgrölen.
Alkohol braucht und damit
die, müssen auch die bezahlt werden,
Teile, ne, auch reichen für das ganze Wochenende oder so, keine Ahnung.
Da gibt's ja die Anekdote, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war, scheiße. War es Pearl Jam? Oder war es sogar Metallica? Nee, Metallica war es glaube ich nicht. Ich glaube, es war, ist ja auch egal, eine Band, die quasi dafür bekannt geworden ist, dass sie in ihrem Rider, in dem, was Bands immer haben wollen für ein Konzert, ja, was sie so angeben, das ist das, was ich will, haben die immer reingeschrieben, dass sie keine grünen M&Ms wollen. Also Schüssel mit M&Ms, aber keine grünen. Und das hatte einen Trick dabei, war, dass sie bei ihrer, sie hatten spezielle Anforderungen an ihre Technik.
Ja.
Und das ist wohl schon ein, zwei Mal fast schief gegangen. Und weil die Rider nicht gelesen wurden.
Okay.
Und um sicher zu gehen, dass die Rider gelesen wurden,
haben sie
quasi mit M&Ms gemacht, weil dann konnten sie immer checken, ah, okay, die grünen M&Ms sind nicht da.
Ja.
Das heißt, die haben den Rider gelesen, beziehungsweise haben ihn nicht gelesen. Das ist ein kluger Hack.
Das ist clever.
Das ist mega clever.
Finde ich gut.
Mhm. Aber ich meine, ist das dann nicht schon viel einfacher, wenn halt einfach keine M&Ms da sind? Ich meine, schon M&Ms sind ja ein relativ spezifischer Wunsch.
Ja, oder? Aber so spezifisch sind die dann schon, die Wünsche. Da gab es so ganz viele, so, was weiß ich, Jennifer Lopez in ihrer Hochzeit wollte oder Mariah Carey in ihrer Hochzeit wollte irgendwie ein Zimmer nur mit weißen Lilien ausgelegt.
Das verstehe ich auch schon und ich kann das auch, also nicht nachvollziehen, aber ich kann mir das schon vorstellen. Aber die Sache ist halt, wenn ich jetzt diesen Rider nicht lese und ich bereite halt das Backstage für eine Band vor, ja, dann stelle ich da von mir aus was zu knabbern hin und auch Getränke und was weiß ich. Mhm. Aber stelle ich dann auch spezifisch M&Ms hin?
Ja, M&Ms sind ja, also gut, wenn sie gar nicht da sind, dann weißt du es ja auch.
Ja, eben. Ja, das meine ich ja.
Ja, aber wenn sie da sind durch Zufall, weil halt einfach gerade die Snacks und M&Ms ist ja auch was ich jetzt mal behaupten würde, was jetzt irgendwie...
Was es überall gibt, ja.
Was es überall gibt, so. Ja. Angeblich sind ja M&Ms tatsächlich von der Army entwickelt worden.
Echt, ja?
Das würde mich nicht überraschen.
Weil den Claim, den sie ja hatten lange Zeit, schmilzt im Mund und nicht in der Hand.
Okay.
War tatsächlich die Idee dahinter quasi, wie man Schokolade an die Soldaten vergeben könnte, ohne dass die quasi schmilzt.
Okay.
Krass.
Wobei, das glaube ich auch nicht. Teflon ist ja auch nicht von der NASA erfunden worden.
Habt ihr schon mal gehört, was der Kellogg, also der Kellogg, womit der angefangen hat, bevor er die Cornflakes gemacht hat?
Nee.
Der hat so kleine Kekse gemacht. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Die hatten aber auch einen Namen. Und zwar waren die halt sowas von geschmacksneutral, dass sie halt irgendwie... Ja, die waren halt geschmacksneutral. Und sein Hintergedanke war, dass wenn das Essen, so die Snacks, so langweilig sind, dass dann die Leute weniger masturbieren, weil das ja schädlich ist.
What?
Das check ich nicht.
Was ist das für eine
Korrektion? Er hatte was gegen Masturbation, er fand es nicht gut, es war unheilig und ungesund. Und er dachte halt, wenn er langweiliges Essen macht, dann sind die Leute halt weniger glücklich und masturbieren dann weniger.
Ist die These nicht eher, wenn du geiles Essen machst, würden die Leute weniger masturbieren?
I don't know. Der Kellogg
hat masturbierst du mehr, wenn du geiles Essen
machst? Ich verstehe die Korrelation echt
überhaupt nicht. Nein, ich auch nicht. Ich wollte es nur sagen.
Eigentlich ganz absurd.
Damals los bei ihm. Ich meine, wenn ich dafür einen Fetisch hätte, dann würde ich doch schon mehr masturbieren, wenn ich geileres Essen hätte.
Na, die Theorie ist halt, dass er der Masturbator vorm Herrn war. Ne?
Ach so.
Ah. Wieso?
Ich verstehe die Korrelation. Also ist aber auch nicht schlimm so, aber ich verstehe die Korrelation zwischen den.
Nee, ich ja auch nicht.
Geschmacksneutralen Keksen und Masturbation.
Es gibt wahrscheinlich auch keine. Die Beeinflussung ist wahnsinnig. Ich habe noch ein biologisches Phänomen.
Heraus.
Da habe ich Bock drauf, weil das ist ein bisschen gruselig. ein Meeresforscher in Australien hat einen Great White, heißen die Great White? Mhm. Also einen weißen Hai, der wollte weiße Haie beobachten und hat die getaggt. Also hat denen so einen Sender gegeben, so einen Sensor. Und den er getaggt hat, war ein weiblicher weißer Hai mit 9 Feet, also ungefähr 3 Meter.
Ja.
Lang war der, also schon echt groß.
Ja.
So, der würde jetzt in mein Zimmer grob reinpassen. Und der hat den getaggt und dann hat er den beobachtet und dann irgendwie ein paar Wochen später wurde dieser Tag, dieser Sensor am Strand gefunden.
Ja.
Ohne Hai. So, und das passiert dann manchmal. Das
ja, ist klar.
Irgendwie Ding. Und dann haben sie das ausgewertet und die Daten haben ergeben, dass irgendwie an einem gewissen Tag der Sensor mit Hai wahrscheinlich extrem schnell gegen Grund gesunken ist.
Okay.
Also nicht so abgefallen und so runtergeplätschert, sondern so wirklich so runtergezogen.
Ja.
Ja? Und das auf eine Höhe, auf eine Tiefe, in der Haie sich nicht aufhalten.
Ja.
Und dann ist eine, dieser Tag war so ein bisschen oberflächlich, der ist ja oben auf dem Hai drauf quasi, an der Flosse. Und dann haben sie einen, nachdem es ganz unten war, einen Temperaturanstieg von irgendwie 40 Grad gehabt.
Okay.
30, 40 Grad.
Ja.
Ist doch so, oder? Fahrenheit und Celsius ist ja, der Grad ist ja trotzdem Grad.
Ja, ja, die Differenz ist die gleiche. Die
Differenz ist die gleiche, genau, weil es war irgendwie von, was weiß ich, 30 Fahrenheit auf 70 Fahrenheit oder so. Und dann war das da irgendwie ein paar Tage lang so warm.
Ja.
Und dann ist es wieder kalt geworden. Und dann ist es am Meeresgrund, am Strand, Ufer, am Strand gelandet. Okay. So. Und die Theorie, die der Typ hat, war halt, ne, der Hai ist halt gefressen worden.
Ja.
So, und dann kam die Frage auf, welches Tier ist 3 Meter große Haie? Ja. Und es ist irgendwie nicht ganz klar, was passiert ist. Es gibt zwar Beobachtungen, dass weiße Haie von größeren weißen Haien gefressen werden, aber die Tiefe hat sie halt ein bisschen nervös gemacht, weil auf dieser Tiefe ist eigentlich passiert eigentlich nichts. Und der Kommentar, das ist ein Video, und der Kommentar unter dem YouTube-Video, der hochgevoteste, ist halt Cthulhu.
es gibt so, Das hat mich als Kind immer schon total fasziniert. Mein Vater hatte so ein Tierbuch, wo halt ziemlich viele Bilder drin waren, und ich habe das als Kind halt immer so durchgeblättert und einfach keinen Bock auf Lesen, aber die Bilder waren cool und dann habe ich mir das angeguckt. Und da ist so eine Zeichnung drin von, wo ein Riesenkalmar, Kalmar kennt man ja so,
ja,
und die Riesenkalmare sehen halt genauso, sind aber total riesig und leben halt in der Tiefsee.
Genau.
Mit einem Pottwal kämpft. Und Pottwale sind die mit der eckigen Schnauze.
Mhm. Genau.
Und es war halt eine Zeichnung, also es war kein Foto, sondern eine Zeichnung. Aber es war halt in einem Tierbuch, in einem vernünftigen Tierbuch, weswegen ich damals schon davon ausgegangen bin, ja, sowas muss es halt geben. Und es ist mir dann noch ein paar Mal untergekommen. Und Fakt ist halt, dass es halt Riesenkalmare gibt. Das hat man inzwischen entdeckt. Aber also
man hat sie auch gesehen schon?
Man hat sie auch schon gesehen.
Okay.
Und man hat auch schon mal es geschafft, einen zu fangen. Und man hat versucht, ihn zu konservieren, sodass man halt ihn... Die leben ja in unglaublicher Tiefe.
Ja. Yeah.
Und da herrscht ja ein enormer Druck.
Ja. Yeah.
Und nur der Druck sorgt halt dafür, dass das Tier, so wie es da existiert, existieren kann.
Ah, okay.
Und wenn du das an die Wasseroberfläche holst und der Druck geringer wird...
Dann zerplatzt.
Ja, zerfällt das Tier einfach in so Masse. Matsch. Ein Schlamm oder wie auch immer. Oh, und man hat versucht, das zu konservieren und hat es auch nicht geschafft. Also das hat nicht geklappt. Aber man hat halt schon zum Beispiel halt so ein paar Abmessungen machen können und so. Und Fakt ist halt, dass das Auge von einem Riesenkalmar irgendwie so groß wie ein Fußball, vielleicht sogar ein bisschen größer, so wie eine Melone ist oder so. Okay. Also das sind schon verdammt Riesenviecher. Mhm. Und es ist halt auch schon mehr oder weniger halt bewiesen, dass die so groß sind und demzufolge auch große Tiere eben jagen.
Mhm.
Und deswegen...
Schockiert dich, dass ich so sag.
Naja, was heißt, also ich finde es super faszinierend,
ja,
aber Fakt ist, ich kann mir das schon vorstellen, es muss ja nicht mal ein Riesenkalmar sein, aber Fakt ist, dass es halt in der Tiefsee noch richtig viel unerforschtes Leben gibt und dass es möglich ist, dass so große Lebewesen existieren,
ja,
die natürlich auch an große Dings jagen und warum nicht auch fressen sollten und so.
Was?
Und diese Temperaturdifferenz und dass dann halt wieder ausgeschieden wurde und wieder, das ist ja nicht, die Theorie kommt ja nicht von irgendwo her.
Ja, genau.
Ja,
so. Deswegen, ich fand es deswegen so eine faszinierende Geschichte, weil es eben so ein bisschen zeigt, wie teilweise halt dann so Wissenschaft und Forschung dann in der Weise auch funktioniert, dass du halt so ein, dass du halt nicht quasi die konkrete Sichtung brauchst zum Teil, sondern quasi einfach die Anzeichen dafür, dass es existiert, ja, schon ausreichen könnten, ja, um die Theorie aufzustellen. Ja, also ich glaube, diese Riesenkalmare sind ja, die Theorie gab es ja schon sehr, sehr lange, dass es die gibt.
Mhm.
Und der einzige Beweis, dass es sie geben könnte, war, mhm, ja immer, dass man Pottwale gefunden hatte, die quasi so riesen Narben hatten,
mhm,
wo man nicht ganz klar war, wo, ja, sie die Narben herbekommen. Und dann war klar, okay, die müssen sich gegen irgendjemanden kämpfen. Und dann hat man an den Narben, ja, halt so erkennen können, okay, das könnte quasi ein riesiger Kalmar sein.
Ja.
Gruseliger Shit.
Hast du denn auch mal was gehört von Tiefseemikrofonierung?
Also sind Tonaufnahmen halt, aus
der, genau, Tiefsee?
Ja. Naja, ja, ja.
Da hatten wir letztens in der Schule in Deutsch Behandlung von Sachtexten.
Mhm.
Da hatten wir einen Zeitungsartikel, da hat mich, daran habe ich mich quasi erinnert, dass, ja, da mal was war, von Wissenschaftlern, die halt einen wahnsinnig lauten einzelnen Ton aufgenommen, mhm, haben, den sie über irgendwie über mehrere hundert Kilometer noch, ja, orten konnten, aber nie rausfinden konnten, wo der herkam,
ja,
und ob das ein Vulkan war oder ein Tier oder so, aber irgendwie der Verdacht war Tier.
Naja, die Sache ist halt, das ist halt immer so ein bisschen, da merkt man halt, dass so die Wissenschaft halt einfach in ihre Grenze stößt.
Ja.
Es gibt halt einfach nicht die technischen Möglichkeiten, da runterzufahren und zu gucken, sondern, mhm, du kannst halt maximal irgendwie eine Kamera oder halt Tonaufnahmen oder so und dann, auch wenn die Menschen schon Unglaubliches an Technologie und Wissen so an... Das geht halt, du kannst darüber halt einfach nicht mehr wissen als das, was da gerade ist,
ja,
und dann halt Vermutungen anstellen. Ja. Und das halt irgendwie, je weiter du in die Richtung forschen kannst, kannst du halt deine Thesen, die du aufstellst, wie eben diese Sache, da ist ein großes Lebewesen, was ein Hai gefressen hat, weiter mit empirischen Daten belegen und dann sagen, okay, so ist es halt. Und genau das finde ich halt das Faszinierende daran, dass es halt noch nicht so ist, dass man darüber, ja, im Prinzip nichts weiß. So. Und
also weiß man jetzt theoretisch über, ich sag mal, das Universum? Wäre es, ja, jetzt momentan quasi einfacher, so das umliegende nahe Universum zu erforschen als Tiefsee sozusagen?
Naja, ich meine offensichtlich. Es gibt halt so kleine Roboter, die auf dem Mars rumfahren und da, ja, Bilder, ja, schießen. Und das ist ja schon im Vergleich dazu, dass man nicht in der Lage ist, irgendwie 4.000 bis 8.000 Meter in die Tiefe zu fahren, wie auch immer.
Ja. Glaubst du nicht, dass es nicht daran liegt, dass sie nicht in der Lage sind, sondern dass es halt einfach bei der schieren Masse finanziell nicht möglich ist. Also du könntest wahrscheinlich schon irgendwie diese Tiefseekameras nehmen und nimmst halt irgendwie 1 Milliarde davon und lässt die einmal komplett irgendwie den Boden abfahren. Das würde wahrscheinlich schon funktionieren, aber es ist halt ein finanzieller Aufwand, der komplett nicht gerechtfertigt ist. Ne?
Und das wird auch nicht vergessen, so übrigens auch ein ganz faszinierendes Gebiet, da unten ist halt stockfinster, da ist nichts.
Ja.
Und es gibt aber richtig viele Lebewesen, die halt über elektrische Signale halt wie Licht erzeugen, so Lumineszenzen. Und das gibt's halt, hat man bei Riesenkaimanen auch schon beobachtet. Es gibt ja Videoaufnahmen, das ist so ein kleines U-Boot gewesen, da saßen so 3 Forscher, glaube ich, drin, die hatten da maximal Platz, waren irgendwelche Asiaten, ich glaube Japaner oder so. Und die haben es halt tatsächlich geschafft, den wirklich zu sehen. Aber halt auch nur, weil sie halt über Sonar oder was auch immer festgestellt haben, dass sich ein großes Lebewesen nähert. Und als es dann direkt davor war, hat es halt so diese Lumineszenz ausgesendet. Und es sind halt flashige Farben. Das ist halt so sämtliche, wie ein Regenbogen. So, die können halt das in allen möglichen. Und da gibt es halt super viel Sachen. Ich habe das neulich, glaube ich, auch auf Reddit oder so, hatte ich so einen kleinen, so ein paar GIFs dazu. Halt so von so Fischen und an allen möglichen Lebewesen, wie was die halt für Mechanismen haben, um sich da unten zu orientieren, um halt da klarzukommen. Und es ist halt wirklich so, dass es gibt ja diese Laternenfische, die halt diesen
diese
kleine Laterne haben, um halt Licht zu machen.
Die mega gruselig auch ausschauen.
Ja, um damit halt Beute anzulocken, weil halt Licht, und das Licht ist einfach de facto da unten das Geilste, was es gibt. Und deswegen schwimmt da alles hin und dann wird es halt gefressen. So. Und das sind unglaublich krasse Mechanismen, weil du kannst halt nicht, wenn du von nirgendwo Licht bekommst, ist es eigentlich schwer, Licht zu erzeugen, weil es geht halt nur durch Absorption und wieder Emissionen. Und die können halt nichts absorbieren. Und deswegen sind es ziemlich krasse Mechanismen, wie die das machen, so über teilweise elektrische Signale und so. Und unglaublich faszinierend. Aber weiß man halt auch relativ wenig drüber. Und sowas flasht mich schon voll. Aber ich bin auch ein bisschen zu stolz, um Meeresbiologe zu werden.
Wieso?
Meeresbiologen gelten immer so als die...
Die Rockstars, nee.
Nee, eben nicht. Komischerweise. Ich verstehe nicht, warum. Mich fasziniert das voll.
Kann ich ganz sagen. Ich dachte, das sind die so, hey...
Ja, aber die gelten immer komischerweise so ein bisschen als die, die es so nicht so richtig geschafft haben.
Was sind so die Rockstars unter den Biologen?
Zur Zeit ist halt so Gentechnologie und Biomedizin und so furchtbar im Kommen. Mikrobiologie.
Okay. So ein bisschen Spider-Man, Menschen quasi zusammen mit Tieren zusammenführen und die Menschheit retten.
Ja.
Das ist halt das Ding, wenn wir rausgefunden haben, in 50, 80, 100 Jahren, wie der Mensch und Genetik halt funktioniert. Vielleicht gehen wir ja dann in die Tiefsee endlich mal.
Vielleicht, ja.
Oder sie kommen einfach hoch. Ne?
Oder sie kommen einfach hoch.
Sag hallo.
Ich meine, ne, hier Killerwale, wie heißen die richtig?
Orca.
Natürlich. Die sind ja schon intelligent genug.
Ne? Genau.
Gib denen mal noch ein paar tausend Jahre Evolution, dann war es mit der Menschheit.
Ja, ich glaube, ganz so leicht ist es nicht.
Aber. Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, auf jeden Fall faszinierende Sache so.
Ich habe noch ein etwas abwegiges Thema.
Okay. Hast du noch was, Dave?
Ich habe ja auch ein abwegiges Thema.
Schieß mal los mit abwegigen Themen.
Spiele.
Oh ja,
Videogames.
Oh Junge. War ja gerade wieder E4, nee, E3.
Zum Glück habe ich nicht getrunken gerade.
Ich fand es absurd, weil ich 2013, glaube ich, das erste Mal die E3 beobachtet habe und habe so in meinem Kopf gespeichert, weil da schon mal E3 2013 und ich habe in meinem Kopf gespeichert, dass es 3, was mit 3 zu tun hat.
Ja, ja.
Und dieses Jahr, wenn ich dieses Jahr E3 Videos, ich denke mal, das ist doch von letztes Jahr. Und das ist
kein Sinn. Das war schön, Johannes, danke. Mhm.
Bitte.
Ja, E3 war auch, aber langweilig größtenteils. So irgendwie alles, was cool aussah, kommt irgendwie nächstes Jahr. Und Nintendo war aber auch ganz cool.
Schön.
So. Was ich aber hier habe, ist was viel cooleres als die E3. Und zwar Summer Games Done Quick. Eine Unterveranstaltung von Awesome Games Done Quick. Das ist ein Event von der Speedrunning Community. Das sind halt so Leute, die verbringen halt viel Zeit mit so einem Spiel am Stück, bis sie halt irgendwie so schnellstmöglich durch dieses Spiel durchkommen. So irgendwie halt, wie wir vorher schon angesprochen haben, so Mario in 7 Minuten oder sowas. Oder halt Ultimate Doom auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad alle 25 Level in einer Dreiviertelstunde oder so. What the fuck? Irgendwie Half-Life zwei in nicht ganz eine Stunde und sowas. So Geschichten. Und da gibt's halt jedes Jahr zwei Events von den Leuten. Das geht halt immer eine ganze Woche. Und die streamen dann eine ganze Woche lang 24 Stunden am Stück. Mhm. Also 24/7. Das geht quasi heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, Sonntag, geht's irgendwie heute Abend los. Mhm. Und dann halt bis nächsten Samstag oder Sonntag. Und dann sind halt jeden Tag halt mehrere Leute, die halt da so Spiele spielen, Livestreamen und halt ihre Speedruns da machen. Und
jetzt gehst du nächste Woche nicht in die Schule.
Nee, so schlimm ist noch nicht. Das Ding ist, die spielen relativ viele Spiele und nur ein Bruchteil davon interessiert mich wirklich. Mhm. Das ist halt viel immer mit, wenn man halt nicht selbst in der Community aktiv ist und halt so den technischen Aspekt jetzt so nicht drauf hat, sondern einfach nur, krass, guck mal, was der da macht, so. Und das ist halt immer so ein bisschen Nostalgiefaktor, so, boah, der spielt den ersten DSX-Teil irgendwie in anderthalb Stunden durch, das muss ich mir angucken. Mhm. Ja, das ist dann halt da so eher das Ding und das halt von dem aktuellen Plan halt immer nur so ein Bruchteil, der mich halt wirklich interessiert.
Quasi deine WM, so ein bisschen.
Sozusagen. Es gibt ja nichts zu gewinnen. also es ist ja nicht irgendwie, jemand irgendwie gewinnt irgendwas. Irgendwie.
Es gibt auch immer einen Weltmeister der Herzen.
Wahrscheinlich. Also es ist kein Turnier oder so, das Ganze wird halt für Charity gemacht.
Verstehe.
Okay. Dieses Jahr.
Aber es gibt schon so Rekordaufstellungen
und
so.
Ja, auf jeden Fall. Die Rekorde gibt es so an sich auf jeden Fall. Und dann stellen sie sich halt immer gegenseitig. Aber es gibt halt nichts zu gewinnen außer den Rekord. Und ja, dieses Jahr geht das Geld an Ärzte ohne Grenzen. Mhm. Und wenn man jetzt, also geht man einfach auf gamesdonequick.com und da gibt es dann ein Schedule, einen Plan für die ganze Woche, schon auf unsere Zeitzone angepasst oder wo auch immer, in welcher Zeitzone man sich gerade befindet, wer dann wann welches Spiel spielt und wie lange die Zeit dafür angesetzt ist. Mhm. Und dann gibt es halt noch, um die halt Spenden so ein bisschen voranzutreiben, gibt es immer noch so Incentives. Wie zum Beispiel, wenn wir also einer, der mir gerade einfällt, ist für Super Meat Boy eine Welt, also einen Satz von 20 Leveln in dem Spiel von den 60, blind durchspielt.
Okay.
Und da kann halt jeder sagen, so irgendwie auf der Spendenpage, ich will für den Super Meat Boy Blindfold Incentive spenden und dann gibt's halt irgendwie immer so einen Punkt, so irgendwie, wenn für den Incentive halt irgendwie so $1,000 erreicht sind, dann wird es halt gemacht, okay, wenn das Spiel dran ist.
Okay, witzig.
Und es gibt's halt für fast jedes Spiel gibt's immer so ein Incentive, das steht halt auch in dem Schedule mit drin. Und ja, das ist ganz cool. Das ist immer ganz witzig mit anzuschauen. Vor allem halt irgendwie so die Spiele, die man damals so gesuchtet hat. Mhm. Sich das mal so anschauen, was da so passiert.
Ist ja schon so, wenn ich das einmal gesehen habe oder zweimal gesehen habe, irgendwie gab bei den alten Spielen, wo jetzt die Spielmechanik teilweise nicht so randomisiert ist, wo es nicht so um Reagieren geht, sondern eher um Agieren,
ja,
dann ist es ja eher so eine wie sagt man so schön?
Muscle Memory.
Ja, genau, eine Muscle Memory. Also so ein jetzt springen, hoch, laufen, springen, springen, hoch, laufen, hoch, springen. Ich habe es mit Tony Hawk gesehen. Tony Hawk 1, mhm, irgendwie in 7 Minuten alle Tapes holen.
Okay.
Das war auch abgefahren einfach.
Ja.
Das war genauso eine Muscle Memory. Also es war richtig so typisch, so hast du dich gesehen, wie zack, hoch, zack, rechts, links, hoch, ja, runter. Und der hat richtig so Linien gehabt, die er immer abfährt. Ja. Und so. Wie jeder das ja auch kennt. Ja,
klar.
Ja, abgefahren.
Ja. Und dann ist halt immer so die Sache, wie sehr ist das Spiel empfänglich halt so für Bugs und so Glitches, die man benutzen kann und zu Speedrun. Und das ist auch immer interessant zu sehen. Und manchmal kriegen es sogar hin, dass sie irgendwie Entwickler oder Leute aus der Entwicklercrew von dem Spiel halt irgendwie über Skype dran haben, die dann kommentieren. Und vor 2 Jahren hatten sie halt die beiden Nasen von Super Meat Boy, die das Spiel gemacht haben, und die haben dann alle 5 Minuten einfach nur gesagt, so, what the fuck, was macht die mit unserem Spiel so? Aber es ist halt immer ganz geil zu sehen. Speedrunning. Achso, und wenn man sich das jetzt nicht live angucken kann, möchte, soll oder so, dann packen wir in die Shownotes noch einen Link zu einem Reddit-Artikel, wo quasi der Schedule nochmal aufgezählt ist und dann halt Links zu den jeweiligen
Videos dann.
Stream-Archiven.
Stream-Archiven.
Richtig.
Wo wir bei Streaming sind. Ich glaube, wenn wir unser 5-Jähriges haben, dann hören wir auf, gute Überleitungen zu kommentieren, okay?
Das wäre sehr wünschenswert.
Aber erst wenn unser 5-Jähriges.
Okay. Bist du nicht der Einzige, der es macht?
Ich bin nicht der Einzige, der es macht, nee. Ich bin ja so ein bisschen Beobachter der Musikstreaming-Dienst-Welt. So Musik im 21. Jahrhundert und so ist irgendwie was ich spannend finde. Und der neue Player auf dem Platz, der ja jetzt seine Muskeln zeigt, ist ja Google bzw. YouTube. Wird ja irgendwie nicht, wurde ja lange gerumort, mittlerweile ist es, glaube ich, offiziell, dass im Ende 2014 ein Streaming-Dienst von Google, von YouTube namens YouTube Music Pass das Licht der Welt erblicken wird. Und ja, ist halt irgendwie ab, ist halt irgendwie bezahlen, wer will, ist halt irgendwie Musik, Videos, so wie es genau funktioniert, wie es sehr der Dienst getrennt ist von YouTube, weiß man nicht so genau. Und das Spannende daran ist, was gerade so ein bisschen durch die Medien geht, ist, dass YouTube, also die Headline ist so, YouTube sperrt die Indie-Labels aus. Okay. Und das, was da passiert ist, ist, dass YouTube mit allen Musikprovidern versucht hat, Deals zu machen. Hm. Die haben ja schon Deals mit allen. Also YouTube hat mit so ziemlich jedem Indie-Label einen Deal aktuell, wie quasi die Musik von den Labels vergütet wird.
Ja.
So. Und da geht es nicht nur um die Musik, ist eigentlich ganz abgefahren gemacht, da geht es nicht nur um die Musikvideos, die die Bands teilweise selbst vorstellen und die Labels vorstellen, sondern auch wenn quasi der Dave jetzt einen Song von der Band hochstellt, dann würde das quasi YouTube erkennen, ah, das ist die Band, okay, dann bekommt Dave schon mal kein Geld mehr dafür, aber die Band bekommt Geld dafür.
Okay. Hm.
So gut ist es. Und es läuft sogar so, wenn Dave Videos hochladen würde, wo er irgendwie einen Film bespricht oder irgendwie ein Videospiel bespricht und in diesem Video Songs einbauen würde von Bands, dann würde es YouTube auch erkennen, würde den Bands auch dann quasi Anteil dafür Geld geben.
Ja.
Also es ist eigentlich relativ abgefahren und fair gemacht, finde ich.
Ja.
Der Preis, der da irgendwie umgeht, ist wohl teilweise sehr niedrig, aber das ist wieder ein anderes Problem. Und YouTube hat jetzt quasi diese ganzen Verträge aufgekündigt von sich aus und hat quasi neue Deals gemacht und die Bands, die quasi keine, die Indie-Labels, die sich auf die neuen Deals, die wohl schlechter sein sollen und vor allem bei den Indie-Labels natürlich wie immer sehr viel schlechter als bei den Major-Labels.
Ja.
Ja. Wer da nicht mitspielen will, der wird quasi ausgeschlossen und wohl nicht nur aus dem Musikdienst, sondern auch aus komplett YouTube.
YouTube, ach du Scheiße.
Und wenn sich das bewahrheiten sollte, wäre das schon echt gruselig.
Ja.
Die These, die immer wieder verteilt wird, ist so, Google weiß halt nicht, wie wichtig die Indie-Labels sind.
Ja.
Also die gehen halt irgendwie von, was weiß ich, durchschnittlichen Verkaufszahlen der letzten 10 Jahre oder letzten 20 Jahre oder letzten 5 Jahre und da ist halt tatsächlich irgendwie der Major-Anteil halt natürlich relativ hoch, wobei ich jetzt irgendwie gehört habe, also so zu Indie zählt auch logischerweise ein Jack White, da zählt irgendwie ein Radiohead, da zählt irgendwie viele Künstler, mittlerweile gibt es einen Trend, dass sie alles sich lösen.
Ja, ja.
Irgendwie, wenn mich nicht alles täuscht, ist Adele,
ist die Indie?
Die ist Indie-Label.
Cool.
Und zwar von Anfang an und war in 2011 und 2012 der kommerziell erfolgreichste Künstler.
Okay.
Überall. So. Also die waren einfach unglaublich erfolgreich.
Ja.
Und all die Sachen werden irgendwie ausgeschlossen. Das ist irgendwie abgefahren. Und die schöne Sache, die dieser Labelchef, der da im Interview war, gesagt hat, war, dass irgendwie früher hat man als Label in dem Musikvertrieb, also die Plattenläden im Endeffekt, mit Leuten verhandelt, die Musik verkaufen wollten.
Ja.
Also die wollten Musik verkaufen, die wollten gute Musik verkaufen, die wollten Musik verkaufen, die sich gut verkauft.
Ja.
Da ging es auch um Musik.
Ja.
Ja? Dann kamen so die sogenannten Kistenschieber, also so die Saturns und großen Läden, die quasi auch Musik verkauft haben, wobei es aber eigentlich darum ging, auch irgendwie Kühlschränke zu verkaufen, wo Musik als Produkt irgendwie nicht mehr so wichtig ist. Und heutzutage hast du halt Firmen, die den Musikmarkt als Verkäufer dominieren, die eigentlich mit Musik nichts zu tun haben. Also Apple will nicht Musik verkaufen, Apple will Handys verkaufen oder Telefon oder Hardware.
Ja.
Irgendwie Google, Spotify, YouTube, die wollen alle Werbung verkaufen.
Ja.
Also das Musikverkaufen ist nicht deren Ziel.
Ja.
Und so ein Amazon will zwar auch Musik verkaufen, aber die wollen vor allem auch wieder Kühlschränke verkaufen.
Ja.
Also du spielst so heutzutage mit Partnern rum, die mit dem Medium Musik komplett nichts mehr zu tun haben.
Weil es bloß noch ein Produkt ist, so, ne?
Ja, 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 ist echt, also das ist, also das kann man jetzt als tragisch ansehen, es ist halt so der Wandel der Zeit, aber es ist ein absurder Gedankengang, den ich ganz, ganz spannend fand.
Ja.
Und aber auch ein bisschen erschreckend.
Beats ist noch immer noch nicht angekommen in Deutschland, ne?
Nee. Aber dafür Netflix bald.
Netflix kommt ja angeblich. Soll ja, haben sie ja gesagt.
Ja, bin ich mal gespannt.
Die Aussage war, sie starten in irgendwie diesen 48 Ländern, also haben sie eben so eine Liste aufgezählt, da war halt auch Deutschland dabei. Und es wird für jedes Land ein speziell kuratiertes Angebot von Netflix geben. Das heißt auf Deutsch, es wird nicht alles geben.
Ja, ja, das ist aber ja ohnehin schon so. Netflix Kanada ist ja auch anders als UK und US.
Aber ist es dann eigentlich auch so, dass Netflix in Deutschland auf Deutsch ist?
Das ist halt so das Ding. Der Amazon Streaming Service jetzt, dieser Prime Video irgendwas, da ist halt letzter Stand, den ich jetzt habe, ist halt keine Originalton.
Naja, das ist ein bisschen wie beim Apple Store, beim Amazon Store. Und zwar gibt es grundsätzlich erstmal das Programm auf Deutsch und dann gibt es quasi einzelne Filme, einzelne Serien auch in Originalton. Mhm. Aber das wird so behandelt wie ein Extra-Produkt. Also es ist nicht so, dass du sagst, ich will jetzt Game of Thrones schauen und schalte mir den Untertitel ein oder den anderen Sound ein, sondern es gibt halt einmal Game of Thrones Originaltitel und Game of Thrones Nicht-Originaltitel. Mhm. Was ja eigentlich schon so ein bisschen, ja, 2004 ist. Also es ist ja, also du kannst in Dateien locker und lässig verschiedene, was ist das Problem jetzt, ja?
Ja.
Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, um nochmal kurz den Schluss zu einer anderen zu schließen, da geht's nicht darum, irgendwie Filme irgendwie geil zu präsentieren, sondern geht's irgendwie, das ist halt auch bloß ein Produkt, was irgendwie wenig Aufwand haben muss.
Ja.
Und ich glaube, dass der Netflix in Deutschland ganz Probleme haben wird, weil in Amerika ist es ja so, dass die Serien und das Programm von den Fernsehserien, von den Fernsehfilmen, vom Fernsehen, quasi sehr häufig von den Fernsehsendern selbst produziert beziehungsweise in Auftrag gegeben wird.
Ja.
So. Und diese Lizenzen geben die halt dann weiter, die Fernsehsender, also die Firmen, die es gemacht haben, an Netflix. Das ist quasi von Fernsehsender zu Netflix. Jetzt ist es aber in Deutschland so, dass es in Deutschland zwar quasi eine dritte Partei gibt und das sind die deutschen Fernsehsender, weil die deutschen Fernsehsender agieren genauso wie Netflix, haben quasi auch das Programm der amerikanischen Fernsehsender lizenziert und die werden wahrscheinlich zum Teil sehr starke Exklusivverträge haben und die wollen ja alle selbst ihren eigenen Streaming-Service starten, also die wollen ja alle irgendwie, was weiß ich, RTL Now und dieses ganze Gelöt, die wollen ja alle da mitspielen so. Und das ist ein bisschen die Frage, wie so ein Außenstehender wie Netflix irgendwie da Fuß fassen kann. Ich bin mal gespannt. Tendenziell haben wir es bei anderen auch schon gesehen. Irgendwie in Facebook hat irgendwie nicht lang gebraucht und hat dann einfach mal eine StudioVZ geschluckt, ohne dass das irgendwie große Wellen geschlagen hat. Ne? Also es könnte auch tendenziell alles gut gehen, eventuell.
Eventuell.
Weil Netflix ist zum Beispiel so jemand, wo ich so das Gefühl habe, ohne dass ich die Firma jetzt genauer kenne, dass die tatsächlich ein Interesse an ihrem Content haben und den darstellen wollen. Also schon allein dieses Feature, was jetzt bei Netflix ja schon uralt ist, aber was ja sie auch so dieses Binge-Watching, ja, dass du sagst, sie haben halt, bei Netflix ist ja so, du guckst von der Serie und sobald du die erste Folge geschaut hast, es kommt zu einer Meldung in 5, 4, 3, 2, 1, kommt die nächste Folge. So. Also es ist schon so gedacht. Ja, wo du ja irgendwie bei einem Amazon Store oder bei einem was auch immer irgendwie immer so dieses, guck dir eine Folge an, das Video ist fertig, willst du die nächste gucken? So, das ist ein ganz anderer Gedankengang dahinter. Ja. Und deswegen, ja, wäre es ihnen vielleicht zu gönnen, dass das mal funktioniert.
Das wäre auf jeden Fall zu wünschen.
Zu wünschen wäre es, ja, stimmt.
Ja, als jemand, der für eine Weile Netflix benutzt hat über Proxy und so weiter, solche technischen Wege. Es hat auf jeden Fall seine Grenzen. Das ist in den ersten zwei Wochen, das ist mega cool. Aber da ist halt wieder die Sache, was du angesprochen hast, wegen Lizenzen und sowas. Viele Filme, die ich halt hätte gerne sehen wollen, irgendwie so.
Die gibt's halt denn da nicht,
die,
ne?
Die gibt's denn da halt nicht, weil irgendwie gerade ein Vertrag ausgelaufen ist oder weil das Filmstudio keinen Bock hat, jetzt zu lizenzieren oder was auch immer.
Ich habe auch so den Eindruck, dass es halt für Serien gucken ganz cool ist.
Ja, für Serien ist
es super. Alles, was so darüber hinausgeht, wird dann teilweise nicht so super ansprechend für dich.
Ich würde behaupten, dass es eben genau bei Serien, weil das ja aus dem Fernsehursprung gibt, einen anderer Umgang mit dem Geschäftsmodell gibt. Also die Fernsehsender rechnen ja schon seit Jahrzehnten oder seit Ewigkeiten mit diesem Abo-Modell.
Ja.
Das heißt, ihnen ist es eigentlich egal, wie häufig du diese Folge oder diese Serie oder so anschaust.
Ja. Ja.
Wobei die Filmstudios ja tendenziell eher darin rechnen, dass du einen einzelnen Film kaufst.
Ja.
Ja, also weil das ist ja genau das Ding. Dann hast du halt schon nicht mehr diesen Verkaufspreis pro Film. Und solange man da den Daumen drauf drückt, bleibt da mir nichts anderes übrig, außer zu Pirate Bay ins Kino zu gehen. Was hast denn du schon wieder gesagt hier? Wunderbar. Paul, was hörst du gerade so?
Darauf bin ich nicht so richtig vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe auf jeden Fall, was ich nennen kann, ich hatte ja schon mal Chris Rivers vorgestellt und das erste Mixtape von ihm.
Mhm.
Und er hat jetzt vor zwei, drei Wochen das zweite Mixtape gebracht.
Mhm.
Auch einfach mit dem Namen Wonderland of Misery 2.
Okay.
Und es ist sehr... Es ist ein Mixtape und es sind gefühlte 70 Songs. Und ich habe es noch nicht geschafft, alle anzuhören. Aber was ich gehört habe, ist auf jeden Fall schon cool. Und du merkst halt, dass er aus New York kommt. Aber es ist auch ganz schön experimentell. Also manche Sachen sind so ein bisschen flashig, wo ich so denke, okay, spricht mich jetzt beim ersten Mal hören nicht sofort an.
Ja.
Denn ich habe es leider noch nicht ganz gehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das empfehlen kann. Jack White hat eine Platte gemacht.
Klick-Klack.
Lazaretto.
Mhm.
Und ich habe schon ein bisschen reingehört und es ist auf jeden Fall gute Jack White-Musik. Was ich aber viel flashiger finde, der hat halt mit der Platte, also mit der Vinyl richtig super viel Scheiß angestellt. Also,
ja, der ist ein Riesenfan
von. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die auf der einen Seite Glas und auf der anderen Seite halt dieses Vinylplastik.
Mhm.
Und dann ist es wohl so, dass du in der Mitte, wo der Aufkleber so drauf ist auf der Schallplatte, dass du da auch noch die Nadel hinlegen kannst.
Mhm.
Und da ist noch wie so ein Bonustrack drauf.
Mhm.
Und dann soll es wohl auch so sein, dass du halt zwei Songs hast, also zwei verschiedene Spuren, die halt beginnen, aber dann wohl ineinander übergehen, halt zu einem dritten Song oder halt zwei verschiedene Startpunkte, aber dann halt den Song bilden. Also super viel Spielereien und Schnickschnack und er ist halt auch wieder total stolz und aber auch immer mit diesem Quäntchen Arroganz, was er halt so innehat.
Das ist so sein Ding halt, ne?
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das empfehlen kann, auch wenn ich es noch nicht komplett gehört habe.
Ja, dann übernehme ich direkt, weil das wäre eine Empfehlung von mir gewesen.
Ach ja, gut.
Nee, ist eine großartige Platte. Du hast alles schon gesagt. Spannend fand ich auch, dass er damit das ist die meistverkaufteste Platte in der ersten Woche ever.
Echt,
also in einer Woche 40.000 Schallplatten verkauft und so viel hat noch nie in einer Woche jemand an Schallplatten verkauft. Also hat quasi so alle Schallplattenrekorde der letzten 100 Jahre irgendwie damit gebrochen.
Ja.
Worauf er natürlich auch stolz ist wie ein Keks. Ja?
Ja, der macht ja einen coolen Scheiß mit seinem Third Man Records Ding.
Ja, total.
Die Vinyls, was sie machen, die Pressungen sind alle super hübsch.
Also ich finde vor allem, er macht es beides gut. Also er macht auf der einen Seite, legt er halt Wert auf dieses analoge Platten-Dings.
Ja.
Auf der anderen Seite ist er nicht doof bezogen auf digital. Das gibt's alles immer digital.
Ja.
Es gibt immer die Videos dazu, die sind auch immer alle ganz schick. Und er verpasst es noch ganz damit so einer Story, ja, dass du halt irgendwie so, Rekord gebrochen, irgendwie geile Platte, die explodiert und so, was weiß ich, ja. Er hat ja auch irgendwie dieses Single, Lazaretto, hat er ja irgendwie am weltweiten Record Day, hat er die aufgenommen und das Ziel war, einen Weltrekord zu brechen und zwar die am schnellsten von Aufnahme zu fertiger Vinylplatte,
aber nur die Single.
Single, ne? Zu machen, genau. Ja. Und er hat irgendwie 3 Stunden und 55 Minuten gebraucht. Also er hat sie eingespielt und dann direkt quasi ins Presswerk, direkt irgendwie, und dann hat er noch gesagt, dass wohl noch irgendwie im Presswerk die eine Maschine explodiert ist, so ungefähr. Und es war ganz knapp, aber sie haben es irgendwie geschafft, 3 Stunden und 55 Minuten.
Was halt ganz geil ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die haben ja das Einspielen dieser 3 Songs oder so, die auf der Single sind. Die waren ja live, also man konnte da hingehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch die komplette Live-Atmosphäre mit drauf. Ne?
Ja.
Das finde ich schon ziemlich geil. Das ist
ein guter Move von ihm. Auf jeden Fall. Und von wegen, das ist so eine zweite Empfehlung, da gibt es auch noch keine Platte, aber ich habe es schon mal empfohlen, da sind jetzt neue mehr Tracks rausgekommen, ist 68.
Ja, auf jeden Fall.
Das neue Projekt von dem Sänger von The Chariot und dem alten Sänger von Norma Jean, also das ist ja eine Person. Und nur Gitarre und Schlagzeug, irgendwie ein bisschen wie The Chariot, nur ein bisschen weniger Hardcore, dafür ein bisschen mehr Punk und Rock. So, also halt viel irgendwie, ja, fassig. Ja, mhm. Man lässt halt mal so ein bisschen quietschen, weil man lässt halt quietschen. Und der hat auch eine coole Idee gehabt, der hat das Musikvideo zum aktuellen Track ist in zwei Teile, also bei YouTube gibt's quasi Video A und Video B. Und auf dem einen ist nur der Gesang und die Gitarre und auf dem anderen ist nur das Schlagzeug. Und du musst quasi die Videos gleichzeitig starten, um den Song zu erfahren, ja, um den Song zu hören und auch das quasi, weil halt auch die Einstellungen unterschiedlich sind. Also einmal zeigt er halt nur den Schlagzeuger und einmal halt nur ihn, ja, in so einem kleinen Zimmer. Und du hast vorher irgendwie so 5 Sekunden, wo dann so büb, büb kommt, wo du es irgendwie einstellen kannst. Und es ist gar nicht so einfach. Also es gibt ja diese YouTube-Synchronisations-Services, wo du so 2 Videos gleichzeitig laufen lassen kannst. Ja. Aber trotz all dem muss es ja wirklich auf die Sekunde genau passen. Ja, ja. Und ich habe echt so ein bisschen 5 Minuten lang rumgeklickt, bis ich es dann irgendwann hatte. Und habe ich mich gefreut wie ein Keks. Das ist jetzt so, oh, ich sehe das Video gerade so. Und das ist genau das, was ich meine. So, es ist halt irgendwie ein Gag. Und in einer Woche gibt's halt irgendwie das Video als irgendwie fertiges, zusammengemischtes Video bei YouTube, was weiß ich, aber so einfach diese Story drum umzupacken. So, wir machen da, haben da eine Idee, wir machen jetzt mal was daraus. So, das finde ich irgendwie eine ganz geile Idee. Und ich habe noch die letzte Empfehlung, ist eine Band, die so, ja, so Metalcore ist vielleicht auch das falsche Bild, aber so die Schiene irgendwie so. Auch Norma Jean wird irgendwie auch als ähnlich angesehen. Ich glaube, den Namen habe ich mal fast vergessen. Ah ja, Vanna, V-A-N-N-A. Okay. Ich glaube, das heißt Void, ist irgendwie das letzte Mal rausgekommen oder so. Und ist halt so Metalcore, so Rock, Gegröl. Und nach zwischendurch mal Gesang. Das ist okay. Um mal die Melodien wieder ein bisschen rauszuholen. Dave, was hast du ohne Gesang heute?
Was habe ich ohne Gesang? Witzig. Ich habe tatsächlich
klack, klack.
Eine Band mit keinem bis sehr wenig Gesang. Und zwar haben letzten Monat The Cosmic Dead, eine abgefahrene Psychedelic Rock Band aus Glasgow, ein neues Album rausgebracht. Was ganz cool ist, aber ich wollte halt die Band so an sich empfehlen. Sind halt, ja, Psychedelic Rock halt teilweise laut, teilweise sehr jam, also immer jammig, mal laut, mal halt leise. Gitarre halt mega laut mit Effekten und manchmal ist halt auch kein Riff da, sondern halt nur so ein Gitarreneffekt, der sich halt irgendwie wiederholt und Sachen werden übereinander gelegt und so. Und dabei bleiben halt Schlagzeug und Bass halt immer tight zusammen und grooven immer unheimlich und darüber wabern dann halt diese Gitarrenrhythmen und sowas. Mhm. Ja, die machen auch halt gerne, also der Großteil der Alben ist quasi im Studio beziehungsweise im Proberaum halt so direkt aufgenommen, ohne irgendwie weiter großartig zu mixen und sowas. Manchmal ein bisschen schade ist halt ums Bass und Schlagzeug, aber ist ziemlich cool, wenn man sich da so ein bisschen reinhört.
Ihr wolltet Schoenis? Ihr habt jetzt Schoenis. Können wir zurück zu David Guetta gehen, da sitzt jeder Takt.
Da habe ich noch eine andere, andere sehr rauschmittelfreundliche Band namens Sleepy Door. Ist halt so Stoner Rock, Stoner Metal, auch super groovig, mit dem tollen Albumtitel Chief Blunt.
Auch schön.
Das kenne ich sogar.
Kann sein, dass wir es bei mir mal gehört haben oder so. Die habe ich mit Roman zusammen ausgegraben.
Ich glaube, bei Roman habe ich schon mal gehört, ja. Ist das so ein gelbes Cover?
Ja.
Mit so einem Typen?
Ja, genau. Ja, genau. Ja, cooles Album. Halt so auch viele Sprachsamples von irgendwelchen Südstaatlern. Mhm. Irgendwie aus Filmen oder sowas, wo man halt so direkt so diesen Southern Rock Flair so ein bisschen herbekommt. Ich glaube, die kommen auch aus der Ecke.
Das ist cool.
Ja, das waren so meine Empfehlungen.
Wunderbar.
Awesome.
Ganz große Klasse.
Beglückwünsche ich uns selbst. Und sag tschüss.
Tschüss. Auf Wiederhören.